Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast.
Und damit herzlich willkommen hier zurück zu dieser wunderbaren neuen Folge vom 42 Film Podcast. Mit dabei Marcel Eckert. Nenno, guten Tag.
Hallöchen zusammen und auch mit dabei Timon aka Klängern. Hallöchen.
Guten Tag. Ja, da sind wir wieder zurück. Heute wird's schön.
Wird's wirklich schön. Ich freue mich sehr auf die Folge, auch wenn ich ein bisschen nervös bin, falsche Informationen zu streuen, weil ich habe sehr viel vorbereitet an Infos.
Und sehr gut.
Aber ja. Ich habe gut recherchiert, das kann ich sagen. Aber es wird eine runde Sache. Was erwartet uns heute, Timon?
Wir haben mitgebracht, was wir uns angeguckt haben in letzter Zeit. Wir haben ein paar News, über die wir am Anfang reden werden. Wir haben eure Fragen beim FAQ. Und auf der besten Liste ist der bisher älteste Film, den wir überhaupt hatten in über 100 Filmen.
Oh ja.
Das wird auf jeden Fall sehr spannend.
Das wäre eine gute Folge, eine runde Sache. Und dann lass uns doch direkt mal starten. Ich habe noch eine kleine Sache, die ich vorab vor allem anderen verbessern muss von letzten Mal, weil ich mal wieder zu schnell geredet habe, bevor ich gedacht habe. Und zwar ging es um Fallout letzte Folge, ne? Mhm. Und ich habe ein Video empfohlen auf YouTube von Jules, das überhaupt nicht existiert. Das Video, was ich meinte, ist von Internet Historian. Da habe ich die Kanäle einfach verwechselt. Also, falls ihr dieses Fallout 76-Video, was da alles so passiert ist beim Release und so, Internet Historian auf YouTube. So, das wollte ich einmal korrigieren, weil das war ein bisschen unangenehm, wie stolz ich das so erzählt habe.
Aber schön, ja, vielen Dank für die Richtigstellung.
Gerne. So, aber wir haben noch eine kleine News hier, direkt zu Beginn. Yes. Ich denke mal, auf die News wolltest du gerade hinaus, vermute ich einfach mal.
Genau, richtig, ja.
Dann erzähl doch mal, was ist passiert?
Ja, viele von euch kennen und lieben wahrscheinlich Quentin Tarantino, gerade du ja auch. Du bist ja absoluter Fan.
Ja.
Und er hat ja immer gesagt, ja, ich werde nur, oh Gott, eine gewisse Anzahl Filme machen.
Zehn
Filme werde ich in meiner Karriere machen. Und dann ist Ende im Gelände, ja. Und er hatte schon 9 gemacht, das heißt, der 10. der müsste jetzt eigentlich gerade in Planung sein. Und da wurde immer schon so gesagt, ja, es wird wahrscheinlich das und das, eine Geschichte über eine Filmkritikerin und so. Und jetzt, vor ein paar Stunden kam die Mail raus, oder die Meldung, das wird's nicht. Also er hat die Idee offensichtlich wieder verworfen.
Ja, nicht nur die Idee, der war ja schon deutlich weiter. Es stand ja schon grober Cast fest, die Story wurde schon erklärt, was so passieren wird, wo die Ursprünge herkommen, wo von seiner Idee der Titel stand, The Movie Critic. Und er hat einfach jetzt gesagt so, ja, machen wir doch was anderes.
Ich glaube, das ist gar kein schlechter Ansatz, weil manchmal sind ja so, also ich weiß gar nicht, gibt es ein Wort für diese Art Regisseure? So Nolan, Tarantino und so.
Legenden?
Ja, also so solche, die so.
Ja, so richtig, ja, du meinst genau. So ein richtiger Begriff, ne?
Ja, so, genau. Also so ein Überbegriff, wie man die zusammenfasst oder deren Art, Filme so zu konzipieren.
Singer-Songwriter der Filme quasi.
Genau, ne? Richtig so. Ja. So. Und die neigen ja manchmal dazu, sich so ein bisschen zu verrennen in ihren eigenen Ideen. Und ich glaube, wenn er selber schon sagt, ja, das ist vielleicht nichts, dann ist das, glaube ich, ein ganz guter Schritt.
Ich finde persönlich, wird er sich hundertprozentig viel zu viel Druck machen, weil es sein letzter Film ist. Also, der macht sich ja selber diesen Druck, weil er mal gesagt hat, ich mache nur 10 Filme, jetzt steht er da vor seinem 10. Film und sagt, boah, nee, scheiß drauf, das machen wir nicht. Zerknüllen, ab in Müll, so dieses klassische Bild, wie der Künstler oder der Autor vor seinem Buch sitzt und sagt, nee, das ist es auch nicht und ab in Müll, nee, das ist es auch nicht und ab in Müll.
Aber es kann natürlich sein, dass es irgendwann so ein legendäres Ding wird, so alle Sachen, die er dann irgendwann verworfen hat, dass die Leute sagen, boah, wann kommt denn The Movie Critics oder Film Critics raus und macht das noch mal einer und dann irgendwann ja. So in 50 Jahren, das Drehbuch wurde gefunden und daraufhin hat das jemand verfilmt.
Da müsste es ja eigentlich schon zumindest ein halbes Drehbuch zu geben. So. Also der arbeitet auch, da ja schon eine Weile dran. Und ich, also, jeder Mensch auf der Welt sagt, boah, wir brauchen einfach mehr Tarantino. Lass dir von mir aus Zeit zwischen den Filmen, aber mach einfach weiter so.
Da ja, hau ich die Kritik
raus und mach danach einfach weiter. Wo ist das Problem? Also, es ist so, warum machst du das, Junge? Der macht mich wahnsinnig, der Typ.
Also, diese Grenze ist ja wirklich nur von ihm aufwendig.
Ja. Niemand sagt, du hörst jetzt auf damit. Sofort.
Also aus marketingtechnischer Sicht würde ich das erst nach dem 10. sagen.
Ja. Ne?
Aber man könnte dann schon sagen, so, ja, es hat so viel Spaß gemacht und ich hatte so viele gute Ideen und so, ich möchte noch weitermachen, es tut mir leid, ich mache noch 2 oder 3 oder was weiß ich.
Vielleicht ist es aber auch nur Masche, dass er The Movie Critic nicht verwirft, sondern zur Seite legt, einen anderen Film macht und danach The Movie Critic so als, ey, ich mache ja doch noch einen Film.
Ja,
viele
ja.
sagen halt auch, dass ihm vielleicht einfach dieses Once Upon a Time in Hollywood hat sich ja schon um Filmproduktion gedreht thematisch, dass ihm das einfach zu nah dran ist, dass er wieder mehr Richtung Fiktion gehen will oder eben, ne, aber ja, in den Kopf von diesem Mann, da muss man, erstmal durchblicken irgendwie. Also ich hoffe nur, dass er nicht in irgendeinem Wahn verfällt. Das ist halt auch
ja,
prädestiniert in so einer Situation.
Oder so ein George R. R. Martin, der dann einfach nie fertig wird.
Ja, genau. Ja. Das hoffen wir einfach mal nicht, aber The Movie Critic werden wir wohl nicht zu Gesicht bekommen. Schade.
Yes. So, aber dafür haben wir andere Sachen zu Gesicht bekommen.
Marcel, ja!
Was haben wir geguckt?
Ja, was hast du denn geguckt letzte Woche? Erzähl doch mal, Timon.
Ach.
Oh Gott.
Das war fast schon unangenehm. Also, ich habe nicht so viel gesehen, weil ich fast keine Zeit hatte und nebenbei natürlich auch noch Succession gucken muss.
Ja, du armer Kerl, ja.
Ja, aber ich habe jetzt die Folge mit 9,9 gesehen. Aber
ach so,
da,
war die denn 9, war die eine 9,9 oder?
Ja, ich wollte eigentlich darüber nochmal reden, wenn ich die ganze Staffel geguckt habe.
Sag einfach ja oder nein.
Also.
Nein, okay,
also das
weiter
war,
geht's.
Das war schon so mit das Beste an Serien-Dings, was ich so in letzter Zeit gesehen habe. Also ich wäre auch auf eine 9 gegangen. So.
Ach, ja gut, aber ist ja quasi eine 10, eine 9,9.
Also es sind schon, ja, es sind natürlich auch nur noch die Leute da, die Serie eh feiern. Also bei Staffel 4, Folge 3, da ist nicht mehr viel mit Leuten, die sagen, oh nee, also das gefällt mir jetzt aber nicht so. aber ja, das war schon wirklich sehr, sehr gut gemacht.
Ich habe übrigens ganz kurz, ich werfe kurz ein, ich habe Fallout auch durchgeguckt.
Ja.
10 von 10. 10 von 10. Ohne Kompromiss.
Echt?
Das perfekter
ernsthaft?
Hätte es nicht machen können, ja. Ich bin verliebt. Großartig. Fallout hat für mich Serien Award dieses Jahr gewonnen, in meinem Herzen.
Crazy. Okay,
ja.
Das ist wirklich, das ist hart.
Ja.
10 von 10.
Ja, ja. Alles erfüllt, sogar mit einem Cliffhanger am Ende, wo du sagst, Junge, geil.
Okay.
So, also glücklicher hätte ich nicht sein können mit dieser Serie. Deswegen eine 10 von mir, ja.
Crazy. Ja, ich habe dafür was anderes geguckt und ich habe mir nämlich angesehen, eine Buchverfilmung, Der Herr der Fliegen. Und zwar gibt es da mehrere Verfilmungen, eine von 63 und ich habe die von 90 gesehen. Und jetzt wirst du dich fragen, Timon, warum hast du Herr der Fliegen gesehen?
Ja, frag mal.
Dachte, das Buch, der Film ist in unserem Buch 1001 Filme, die man gesehen haben sollte, bevor das Leben vorbei ist.
Aber?
Bis ich dann nach dem Film gemerkt habe, ist gar nicht drin.
Das habe ich schon so oft gehabt. Ich habe dann immer so, ja, auch heute wieder einen Film, den ich mitgebracht habe. Ja, der wird ja bestimmt da drin stehen. Ja, Arschlecken.
Nee, nicht. Ist gar
nicht. Nicht. Nee.
Aber ich hatte vorher irgendwann mal das Buch gelesen, so vor 2 Jahren oder so. Und dann dachte ich, okay, dann ist der Film sowieso eine ganz gute Ergänzung.
Ja.
Für die, die es nicht kennen, ist eigentlich ein Buch, was relativ häufig auch in der Schule oder so besprochen wird. Eine Gruppe Kinder strandet auf einer einsamen Insel. Ich weiß nicht, ob Flugzeugabsturz oder sowas, glaube ich. Kein Erwachsener überlebt, aber die Kinder. Und die sind dann da und dann wird gezeigt, wie so eine Gruppe Kinder funktioniert. Und am Anfang sagen sie, okay, na, was machen wir denn jetzt ohne Erwachsene? Wir brauchen irgendwie einen Plan und wir müssen gucken, dass wir hier alle überleben und Wasser und Nahrung und so. Und sind sehr vernünftig und mit der Zeit kippt das so ein bisschen, weil natürlich ein paar nicht so vernünftig sind und sagen, ja, wir wollen aber lieber hier Abenteuer erleben und das machen und so. Und dann spaltet sich die Gruppe auf und es wird sehr chaotisch und sehr verrückt und sehr blutig dann auch teilweise. Und ist eigentlich eine sehr gute Blaupause, wie ja, so Konflikte innerhalb der Erwachsenengesellschaft eigentlich funktionieren. Dass manche sagen so, hey Leute, wollen wir nicht lieber zusammenarbeiten und darauf bedacht sind, dass es allen gut geht und auch die Schwächeren schützen wollen. Und dann gibt es welche, die sagen, nein, wir haben die Kraft und wir bestimmen und wir werden euch jagen und wir schließen euch aus und so. Und das endet dann im ganz großen Chaos. Und der Name kommt davon, dass die ein Schwein erlegen, was auf dieser Insel lebt, und den Kopf aufspießen und so ein bisschen, ja, als deren König oder sowas ansehen. Und weil dieser Schweinekopf natürlich fault auf diesem Spieß und irgendwann voller Fliegen ist, ist es dann der Herr der Fliegen.
Daher kommt der Titel. Interessant. Ich habe weder das Buch noch den Film gesehen. Deswegen ist für mich gerade ein Eintauchen in diese Welt zum ersten Mal. Das ist ja schon ein sehr wichtiges literarisches Werk.
Voll, voll, ja. Also das Buch fand ich auch echt richtig, richtig stark. Und ich verstehe auch, dass das in der Schule besprochen wird. Weil zum einen gibt es in dieser Gruppe ja Leute, die, also so verschiedene Strömungen, die, ne, wie ich gesagt habe, die so ein bisschen sehr demokratisch sind, die so ein bisschen diktatorisch dann sind. Mhm. Schwächere, manche haben zum Beispiel, oder es ist einer dabei, der ist klein, dick, hat eine Brille und wird deswegen schon irgendwie ausgegrenzt von denen, die da rumrennen und jagen und so. Und dann gibt es, weil diese Jungs sind alle ungefähr so, ja, so 12 oder so, hätte ich jetzt geschätzt, gibt es noch kleinere Jungs. Also die sind eher so 8, so hätte ich jetzt geschätzt. Und dann ist auch die Frage, passt man auf die auf? Wie geht man mit denen um? Oder sagt man, ach komm, scheiß drauf, ihr könnt machen, was ihr wollt. Weil die natürlich auch völlig kontraproduktiv sind. Also die können ja auch nicht, die kriegen ja nichts gebacken. So, die können kein Essen sammeln oder irgendwie was bauen oder so, sondern die sitzen da und sagen, oh, ich will zu meiner Mama, und dann spielen sie mit Sand und dann, ja, also es ist sehr realistisch gemacht und nicht dieses, ja, okay, jetzt brauchen wir einen Plan, oh nein, ohne Erwachsene geht ja nichts, doch, haha, also so Kevin allein zu Hause mäßig, sondern es ist eher so, ja, es donnert, ja, ich habe Angst, so.
Und das also Buch eher fand realistische ich, Darstellung als
genau, ja, bis es dann natürlich so ein bisschen sehr absurd wird dann. Der Plan ist zum Beispiel da, ein Feuer zu machen, wenn ein Boot vorbeikommt, dass es dieses Feuer sieht und dass man dann gerettet wird. Und dann kriegen die das aber nicht gebacken, das Feuer am Laufen zu halten, weil die sagen, ach komm, scheiß auf das Feuer, wir jagen jetzt, ja, jagen. Und dann kommen andere und sagen, nein, das Feuer, wir müssen gerettet werden. Und dann, ach, verpiss dich doch mit deinem Feuer und so. Oder wer das Feuer kontrolliert, hat auch die Macht so ein bisschen.
Ja.
Ne, weil ohne Feuer ist es kalt nachts. Und ja, wie gesagt, das Buch wirklich unfassbar stark. Und ich fand auch den Film sehr gut. Also, der ist bei IMDb mit 6,4 bewertet. Ich habe dem jetzt eine gute 7 gegeben. Ich hatte auch überlegt, ob ich eine 8 geben soll. Mhm. Aber der war echt gut gemacht, hat Spaß gemacht. Es gibt auch sehr schöne Aufnahmen von dieser Tropeninsel. Also, dass man so sieht, okay, wo sind die eigentlich untergebracht? Hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht, aber das haben sie schon ganz gut hinbekommen. Das ist eine runde Sache. Die Kinderschauspieler schwanken so ein bisschen, aber gerade die beiden Hauptdarsteller, ich muss jetzt noch mal gucken, wie die heißen.
Balthasar Getty und Chris Furr, zumindest laut IMDb.
Genau, und Balthasar spielt den Ralf, das ist der Gemäßigte, der sagt, ey, nur zusammen schaffen wir das.
Ja.
Und Chris Firth, der spielt den Jack, das ist dieser rebellische Anarchist. Die beiden haben das richtig gut gemacht und ihren Konflikt so ausgetragen. Und dann, das andere schwankt so ein bisschen, aber im Großen und Ganzen haben die das auch alle ganz gut hinbekommen. Und ich würde sagen, natürlich ist da auch noch ein bisschen Luft nach oben, aber es ist auf jeden Fall eine ganz gute Buchverfilmung und ich bereue es nicht, den Film auf jeden Fall gesehen zu haben.
Okay, cool. Also ich hatte noch nie einen Zugang da irgendwie zu. Wenn du sagst, das wird in der Schule gelesen, ist das in Deutschland auch? Also ich weiß, dass in Amerika das, glaube ich, zur Standardlektüre gehört.
Ja, aber ich glaube, in Deutschland ist das so ein klassisches Buch für den Englischunterricht.
Ah, okay, na gut.
Weißt du, so ein Ding.
Ja.
Ja.
Hatte ich noch nie einen Berührungspunkt mit. Interessant. Ich habe immer nur davon gehört. Ich wusste nicht, worum es geht, nur dass da so ein paar Kids auf einer Insel sind. Aber keine Ahnung. Eine Frage hätte ich an dich aber.
Ja.
Wieso hast du dich jetzt für die 1990er-Version entschieden und nicht fürs Original von 63? Das einfach mal interessiert gefragt.
Ich glaube, ich habe einfach durchgeklickt und gesehen, ah, okay, hier ist er. Und dann dachte ich mir, ja, komm, warum nicht der? Guck ihn mir doch einfach mal an. Und dann dachte ich mir, ah ja, der ist ja auch fürs Buch. Ne? So. Und dann hinterher habe ich gedacht, ah, nee, okay, aber dann habe ich ihn immerhin gesehen.
Okay, nee, weil das Original ist besser bewertet sogar noch, ne?
Also, ja, ja, genau. Aber ich habe einfach so beim Durchklick, ich glaube, es war bei Prime, so, ah, wer ist gerade im Abo?
Ja,
ich
glaub, okay.
Mittlerweile nicht mehr. Gut. Und dann habe ich gedacht, ja, komm, der ist es.
Rein. Ja, ich habe mir das Original mal auf die Watchlist gepackt, weil
aber ich bin verwundert, dass das Original auch nur mit 6,9 bewertet ist, weil das könnte so inhaltlich eigentlich so ein Achterfilm sein.
Ja, ist halt, also du weißt ja selber, dass dann die ganzen anderen Gesichtspunkte, ne, über die über der Story auch stehen. Ne? Also nicht nur eine gute Story ist ja wichtig, sondern auch viele andere Sachen. Ich meine, am Ende hast du ja auch nur eine 7 gegeben. Ne? Was hätte dir denn jetzt noch für eine 10 gefehlt auf gut Deutsch?
Ja, also ist natürlich auch immer ein bisschen subjektiv, aber es ist ja auch noch mal anders umgesetzt als das Buch. Und das ist natürlich auch immer schwer, so mit Innenansicht und sowas. Aber ja, ich kann es sonst gar nicht genau sagen, außer diese Punkte. Also es war einfach so das Allgemein drumherum, dass du nicht die Intensität wie im Buch einfach nachempfunden hast. Auch dieses, es war schon ganz gut, aber es hätte noch besser umgesetzt werden können, diese Ungerechtigkeit, dieses, warum macht ihr das so und nicht anders?
Weißt
du,
oberflächlich wahrscheinlich gewesen, oder?
Ein bisschen, ja. Es gibt auch Momente, wo du sagst, ja, okay, da wird's intensiv. Die waren dann teilweise auch filmisch nur so okay dargestellt, dass man sagt, okay, da hätte man aber aus dem Moment, hätte man viel, viel mehr rausholen können. Ne?
Ja.
Also da gibt's ein, zwei sehr intensive Momente, wo dann die Kinder auch merken, okay, das ist halt kein Spaß hier, sondern das kann sehr blutig werden. Ja.
Okay.
Na, stark. Aber trotzdem.
Also ja, schön, dass du mitgebracht hast.
Finde ich dafür okay.
Cool. Hast du noch was mitgebracht?
Sonst leider nicht, muss ich sagen. Aber
okay. Nee, ist ja nicht schlimm. Ich habe dafür viel zu viel. Das ist,
ja, sehr gut. Dann erzähl mal.
Ja, ich überspringe jetzt mal die ganzen Filme, wo ich letzte Woche gesagt habe, die wären alle mittelmäßig und so. Ich glaube, das interessiert eh kein Schwein, oder? Also, das kann ich mir, glaube ich, sparen. Dafür habe ich zwei neue Filme mitgebracht oder die ich geguckt. Also nicht neue Filme, aber ich habe zwei
ja,
Filme neu geguckt. Ne? Weiß Bescheid.
Ja.
Und zwar sind das zwei Filme, die ich seit bestimmt 10, 15 Jahren auf meiner Watchlist habe. Also Es sind Filme, die mir ewig vor Ewigkeiten empfohlen wurden, die ich ewig vor mir hergeschoben habe und frage mich einfach bitte nicht, warum. Ich habe keine Ahnung. Das sind so Dinger, irgendwann hast du auf einer Watchlist irgendwie so eine Grauzone, wo Filme drin stehen, die einfach, die überspringst du immer automatisch beim Scrollen, so, weil das ist schon zu lange her, dass du da drauf gemacht hast. Jetzt kam es aber dazu, dass ich gerade an einem neuen Video arbeite, dafür habe ich den geguckt und den anderen Film habe ich für den letzten, nicht den letzten, aber der letzte Film für den 2013er Oscar-Badge, musste ich den gucken. Dementsprechend sind das zwei Filme, wo ich mich selber zu gezwungen habe, habe ich aber nicht bereut, so viel kann ich sagen. Den ersten Film, den ich mitgebracht habe, das ist schon sehr, sehr, sehr besonderer Film. Es ist ein Film von 2009, der heißt Mary and Max oder auf Deutsch heißt er Mary and Max oder Schrumpfen Schafe, wenn es regnet. ja, der Film wurde mir schon sehr, sehr, sehr oft empfohlen. Es ist ein Film, der mit Stop-Motion gedreht wurde, also alles aus Knete tatsächlich. Und
ich finde das jedes Mal so geisteskrank, weil das klingt nach so viel Arbeit, dass du nicht, denk mir mal, warum sollte man das tun wollen?
Das ist halt genau das. Ich finde solche Filme übel faszinierend, dass das an einfach sich jemand hinsetzt, irgendwie aus Knete so Figuren macht und dann immer ein Bild mehr und die Knete dann verändert oder auch die Sets, in Anführungszeichen, ne, die da gebaut haben, der Look von dem Film im Allgemeinen ist der absolute Wahnsinn. Und ich bin schockiert, dass der Film nicht einen einzigen Oscar gewonnen hat oder nicht mal nominiert war für den Oscar. Weil das ist halt wirklich so ein Ding, das hätte mehr Beachtung gebraucht. Ich erkläre kurz, worum es geht. Es geht um ein kleines Mädchen, das heißt Mary, die ja sehr einsam ist, hat keine Freunde und sich eigentlich immer einen Freund wünscht. Und die halt auch bei ihren Eltern nicht so sonderlich zufrieden ist, weil die da sehr vernachlässigt wird und die Eltern sind ein bisschen weird. Eines Tages stöbert sie in einem Telefonbuch und sagt sich einfach, ich suche mir jetzt einen Freund. Und hat einfach aus dem Telefonbuch random einfach einen Typen aus New York sich rausgesucht, hat sich die Adresse aufgeschrieben und hat ihm einen Brief geschrieben. Ein 8-jähriges Mädchen schreibt also einen Brief an einen völlig zufälligen Menschen in New York. Und auf der anderen Seite sitzt dann der liebe Max, ich weiß nicht, wie alt er war, ich glaube irgendwie Mitte 40 oder so, ein älterer Herr, der ähnliche Probleme hat, der sehr einsam ist, der in seinem Leben sehr festgefahren ist, sehr unglücklich ist, was halt auch durch, allein durch die Farben, das fand ich so faszinierend, durch die Farben allein schon dargestellt wird, weil er lebt in einer kompletten Schwarz-Weiß-Welt, in einer tristen, grauen Großstadt und nur Dinge, die ihm persönlich Freude bereiten, sind in Farbe dargestellt. Das sind dann so die kleinen Nuancen, die wo du dachtest, okay, ich habe mich ein bisschen in den Film verliebt. Zum Beispiel hat er eine Kippa auf immer. Er ist auch jüdisch oder teiljüdisch oder irgendwie sowas war das. Und irgendwann kriegt er von dem Mädchen einen Bommel zugeschickt. Und der Bommel ist rot. Und er freut sich so über den Bommel, dass immer dieser Bommel auf seinem Kopf immer rot ist, wenn er rumläuft. Und das ist sehr, sehr, sehr schön. Ja, und die beiden pflegen dann eine Brieffreundschaft. Aus irgendeinem Grund fängt der Mann auch sehr intensiv darüber an zu reden, wie er sich psychisch fühlt. Also das achtjährige Mädchen schreibt so, ich habe heute ein Eis gegessen. Das Eis hat nach Erdbeer geschmeckt. Und er schreibt dann zurück, ja, und ich habe aktuell Depressionen. Ich weiß nicht, wohin mit meinem Leben. Und das ist einfach so banal, diese Unterhaltung, die sie sich dann hin und her schicken. Und das Ganze ist dann auch so gehalten, dass die Charaktere an sich wenig selber sprechen, sondern man hat die ganze Zeit so einen Erzähler und dann halt sie und ihn als Off-Stimme, die dann im Prinzip die Briefe die ganze Zeit vorlesen. Also die Kommunikation in dem Film findet rein über diese Briefe statt. Und es ist ein so toller Film, Timon. Also es ist, ich weiß nicht, warum ich den so lange vor mir hergeschoben habe, aber das ist eine absolute Empfehlung. Der ist sehr emotional. Kleine Triggerwarnung, was psychische Krankheiten angeht, auf jeden Fall, falls ihr da nicht so gut mit klarkommt. Weil der nimmt dich auch sehr mit zum Ende hin. Das ist halt nämlich schon, also je länger der Film läuft, desto trauriger wird der Film auch oft. Ist aber ein sehr philosophischer Film, hat sehr viele tolle Messages mit drin. Und ist visuell einfach nur total großartig. Also es ist, wenn er nicht so bekannt wäre, würde ich sagen, Geheimtipp, aber er hat leider trotzdem nicht genug Aufmerksamkeit aus meiner Sicht bekommen, wie er eigentlich kriegen sollte. Und auf jeden Fall eine Empfehlung von meiner Seite.
Das klingt richtig, richtig schön einfach. Ich habe mich auch gerade durchgeklickt durch die Bilder, sieht auch richtig schön aus. Und ja. Ich sehe gerade hier, der ist sogar auf unserer Liste, ne? Platz 207 aktuell.
Nein, oh Gott, da habe ich ja gar nicht drauf geachtet. Oh nein, dann habe ich den ja vorweggenommen.
Ja, also ich glaube, wir haben noch ein knappes Jahr, bis der dran käme.
Ja gut, aber, okay, dann muss ich den halt noch mal gucken. Schade, blöd. Ja,
aber also es spricht für den Film, wenn der es sogar als relativer Nischenfilm auf unsere Liste geschafft hat.
Finde ich aber auch sehr tief. Also wenn wir jetzt schon drüber reden, Platz 207 ist schon Put. Also der hätte mehr verdient, von mir dann eine 9 gekriegt tatsächlich.
Ah, okay.
Also der ist mit 8,1 bewertet bei IMDb. Ich habe ihm eine 9 gegeben. Fantastisch, wirklich fantastisch. Ich habe selten so Filme, wo ich dann total verzaubert vorm Fernseher sitze und nicht weggucken kann, weil du wirklich auf jedes Detail achtest. Ne? Du weißt, alles, was du da siehst, ist handgemacht. Irgendjemand hat die Mauersteine angemalt oder den kleinen Löffel, den sie zum Eisessen benutzt, irgendwie modelliert oder wie auch immer. Also es ist alles, was in diesem Film ist, ist so detailverliebt und da bringt dann auch noch eine tiefe Message mit und eine tolle Story, was ich bei den Stop-Motion-Filmen oft auch vermisse. Ne, das hast du ja, wenn du jetzt so an Trollboxes zum Beispiel denkst, der fällt mir direkt ein. Der ist visuell ganz toll, der ist auch ein toller Kinderfilm, aber da fehlt dann wieder irgendwas, um dann so eine 9 oder eine 10 zu werden. Und das bringt der Film hier alles mit. Also
ja, ich muss sagen, ich bin immer ein bisschen skeptisch, weil ich dieses Knet-Motion Capturing irgendwie immer ein bisschen weird finde. Also ich war auch nie so ein Wallace & Gromit-Fan oder sowas. Ja. Aber ja, das Vielleicht muss ich das noch mal ausprobieren, weil das
es ist eine unterschätzte Kunst. Es ist eine absolute ich sorge mich ein bisschen um genau diese Kunst, weil es schon diverse Studios gibt, die nur noch existieren, weil da ein großer Geldgeber hintersteht, weil die eigentlich nur Minus machen die ganze Zeit. Die kleinen Studios, die kämpfen auch ums Überleben. Also dieses Stop-Motion-Ding ist leider gerade am Sterben. Ja. Ja. Und das finde ich super schade, tatsächlich. Deswegen
es ist, glaube ich, nischig einfach.
Ja, ja, schon. Aber, ja.
Ich wollte gerade mal gucken, also Wallace & Gromit war ja, glaube ich, so das Größte, was dieser Knet-Animationsmarkt da hergegeben hat, ne?
Ja, und Shaun das Schaf.
Ja, aber ich glaube, so
derselbe Typ.
Hä? Hat der einen Kinofilm gehabt, Shaun das Schaf?
Ach so, du meinst filmmäßig jetzt. Ja, oder? Dann ist es, glaube ich, Wallace & Gromit. Lass mir überlegen, gab es nicht noch irgendwas?
Hier dieses Chicken Run habe ich gerade noch gesehen.
Hier Coraline und die Tim Burton-Dinger sind auf jeden Fall, wie heißt das nochmal?
Stimmt.
Hier? Nightmare Before Christmas, ja auch riesig.
Aber zum Beispiel Wallace & Gromit auf der Suche nach dem Riesenkaninchen von 2005. Aber ich wollte nämlich mal gucken, wie teuer ist das eigentlich? Hat gekostet, warte, wo ist es jetzt? 30 Millionen ungefähr. Hat aber 192 Millionen eingespielt. Also in dem Fall hat es sich auf jeden Fall gelohnt.
Oh Gott.
Aber schwierig trotzdem. Also kann auch, glaube ich, ganz nach hinten losgehen.
Ich muss mal eben kurz umrechnen. Ich habe gerade mal geguckt, was Max and Mary oder Mary and Max kostet. Ich weiß nicht, wie der Umrechnungskurs von australische Dollar in normale Dollar sind. Irgendwie gibt mir Google hier gerade nichts.
Warte mal. Jetzt müssen wir.
Boah, nee, das ist mir jetzt zu aufwendig, hier mal eben schnell zu Google gibt mir hier komplett.
Aber hier, ein Dollar sind 60 Cent. Also ich glaube knapp 5 Millionen, also 4,97 Millionen müsste
der gekostet haben. Okay, dann hat er knapp 5 Millionen Dollar gekostet und eingespielt hat er nur 1,8. Also,
ja, das ist schlecht.
Das ist schlecht. Und das ist traurig, weil, wie gesagt, ne, solche Filme gehen dann komplett unter und dann guckst du diesen Film und denkst dir, was für ein großartiges Werk ist das bitte? Naja, aber dann habt ihr das jetzt einmal gehört, guckt euch den Film an, Mary and Max, wie gesagt, auf die Trigger-Warnung achten, ne? Also es ist halt schon, wenn ihr da Probleme mit habt, der wird knusprig traurig am Ende. Das so viel dazu.
Aber das ist ja wichtig eigentlich, also für mich zumindest, dass der Film irgendwas emotional mit mir macht.
Das wird er tun. Das glaubt mal. Das wird er tun.
Ja, ich möchte traurig sein jetzt.
Dann guck ihn dir an. Oder die letzten Glühwürmchen, habe ich gehört. Das ist auch ein fantastischer Film, ja, um traurig zu werden.
So, aber du hast noch was mitgebracht. Also vielen Dank erstmal für den. Also da, ja. Ich habe noch nie von dem gehört, aber wieder was gelernt.
Dafür sind wir da.
Du hast noch einen zweiten mitgebracht.
Ja, der zweite Film ist der letzte Film von meinem 2013er Oscar-Badge, den ich jetzt auch stolz in den Händen tragen kann. Ne? Wenn ihr es noch nicht gehört hattet, hier bei uns im Podcast, bei IMDb kann man sich sogenannte Auszeichnungen irgendwie erarbeiten, indem man eine gewisse Liste von Filmen guckt. Und da gibt es zu den Oscars jedes Jahr eine Liste. Und ich habe die von 2013 jetzt endlich fertig. Ich kann ja einmal umfassend kurz sagen, was drauf ist. Der tolle Film Argo. war Film des Jahres. Ja. Habe ja drüber geredet. Silver Linings mit Bradley Cooper und Jennifer Lawrence. Lincoln, das Biopic über Abraham Lincoln. Mhm. Django Unchained hatten wir auch schon auf der Liste. Les Miserables, das Musical quasi von 2012 nochmal als Film aufgelegt. Und Merida von Disney. Mhm. Das sind die Filme von, beziehungsweise einen Film habe ich natürlich jetzt weggelassen, und zwar den Film, den ich geguckt habe, okay, über den ich reden möchte, und zwar ist das Life of Pi.
Oh, ja, der steht auch schon ewig bei mir auf der Liste.
Ja, genau. Und das ist so, wenn nicht sogar der Film, der am längsten auf meiner Watchlist steht ever, weil der mir so überhaupt keinen, also vom Marketing her hatte mir nichts gegeben, wo ich gesagt habe, da muss ich jetzt mal reingucken. Mhm. Ne? Weil für mich, und das ist auch wichtig jetzt, wenn wir mal drüber reden, was meine Erwartungshaltung war, was ich erwartet habe, ist eigentlich ein Titanic mit einem Jungen und einem Löwen. Deswegen, also diese ganze Vermarktung von dem Film fand ich sehr schwierig, weil halt immer nur dieses, da ist ein Junge mit einem Tiger auf dem Boot. Mehr wird ja eigentlich gar nicht, erfährst du ja eigentlich gar nicht über den Film. Und ich finde das sehr schade, weil gerade das wäre ein toller Plot-Twist in dem Film gewesen. Weil in dem Film geht es nicht nur um dieses, er ist mit dem Tiger auf dem Boot. Wie kann das überhaupt funktionieren? Wie kam es dazu? Ne? Das klingt ja absurd an sich schon. Sondern es geht um einen Jungen, der in Indien aufwächst. Sein Vater hat einen Zoo. Und die müssen aus Kostengründen wollen die nach Kanada umziehen. Und mit Sack und Pack quasi mit Tieren dann im Prinzip rüber nach Kanada.
Und er muss dann mit dem Tiger per Boot.
Genau, aber jetzt nicht mit dem kleinen Boot, sondern schon mit einem richtigen Frachter. Und da sind auch noch ganz viele andere Tiere drauf und nicht nur der Tiger. Und dieses Boot kommt halt nicht an.
Ah, okay.
Ja, also das geht leider unter. Und er überlebt quasi auf einem Rettungsboot nicht nur mit diesem Tiger, sondern mit mehreren Tieren. Die Hälfte des Films ist eigentlich diese Geschichte auf dem Boot. Der eigentliche Aufhänger des Films ist aber eigentlich der erwachsene Junge, also man weiß quasi von Anfang an, er hat überlebt, ne? Das wird jetzt nicht gespoilert. Der erwachsene Junge kriegt Besuch von einem Autor, der den Tipp bekommen hat, dass er eine interessante Geschichte zu erzählen hat. Der fängt dann an, über sein Leben zu erzählen, und er fängt an vor seiner Geburt. Also es geht nicht nur um das, sondern es geht um diese ganze Geschichte, und das muss ich sagen, kommt im Marketing viel zu kurz, weil genau das hat den Film für mich ausgemacht. Also okay, es ist halt eine deutlich umfangreichere Geschichte, als einfach nur zu sagen, da ist ein Junge, der ist auf dem Boot mit einem Tiger. So.
Ja, ja. Aber also es ist ja jetzt sehr viel auch. Hast du dich emotional davon berührt gefühlt oder hat das funktioniert?
Also was bei mir immer sehr in die Magengrube geht, ist Tierleid. Und davon gibt es in dem Film eine Menge. Das fängt in einem Zoo an, in Indien. Da bin ich allgemein ja nicht so ein Fan von, aber gerade
von Indien?
Nee, nicht von Zoos, nicht von Indien. aber ich meine, auch wenn die Tiere alle animiert sind, es hat mich schon mitgenommen, wo du dann siehst, dass dann da der Orang-Utan um sein Leben kämpft oder die Giraffe ertrinkt oder wie auch immer. Also es ist schon hart gewesen. Das Schicksal von dem Jungen ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht so an die Nieren gegangen, wenn ich ehrlich bin, weil du halt von vornherein wusstest, der überlebt hat. Die Beziehung zu dem Tiger ist wiederum interessant, wie es aufgebaut wurde, weil halt da nicht so diese klassische Disney-Freundschaft entstanden ist, sondern
komisch.
Ja, da ist die ganze Zeit so eine Distanz. Ist halt ein Tiger. So, die haben den Tiger halt sehr realistisch gestaltet. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er, ich glaube, es war sogar, er hat 2 Oscars gewonnen.
Vier sehe ich gerade.
Oder 4 sogar?
4.
Was hat er denn alles gewonnen?
Directing, Cinematography, das ist, glaube ich, beste Kamera oder
ja,
so.
Ja, genau, ja.
In Music Written, also Original Score, genau, und beste Visual Effects.
Ja, okay.
Aber der hatte noch mehr Nominierungen, also da war
Ja, der war bei den Oscars richtig groß dabei. Gerade wurde er halt auch immer und immer wieder für seine Visuals gelobt. Und da muss ich sagen, das war vielleicht für die Damen, also für 2012 war es heftig
gut. Ich glaube schon. Ja, ich glaube schon.
Aber jetzt muss ich sagen, das ist nicht gut gealtert, ne? Also das ist
Ja, aber 12 Jahre ist das her, ne?
Ja, ja. Ja, deswegen bin ich auch immer so ein Skeptiker, was CGI-Hochfeiern angeht. Weil das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es irgendwann völlig irrelevant wird. Weil du Das ist ja, nichts ist so krass schnell überholt wie CGI aktuell. Na, also wenn jetzt 12 Jahre, das war ja 12 Jahre ist ja nix in der Kinozeit irgendwie. Und in der Zeit ist es so viel besser geworden alles. Deswegen ein bisschen schwierig, gerade weil sich auch viel auf CGI verlassen wird in dem Film. Und das ist
Aber ich glaube, manche Sachen, wie zum Beispiel Ant-Man Quantumania, die sind dann auch zeitlos. Also die kann man im 40 Jahre noch sehen und sagen, wow, das war wirklich ein Meilenstein.
Dass der Film keinen Oscar gewonnen hat, ist eine
Für Visual Effect.
Ja, so in etwa war das dann hier auch. Also, roundabout, ich weiß gar nicht, ob ich den roten Faden irgendwie erklären konnte. Es ist sehr komplex in meinem Kopf, was dieser Film angeht. Alles in allem, sagen wir es mal so. Ich hatte eine miese Erwartungshaltung, wurde überrascht von der Story. Die Story hat mich die ganze Zeit unterhalten, ne? Also ich fand die Geschichte cool erzählt, Ups and Downs, auch diese Art und Weise, wie dann die ganze Geschichte auf dem Boot, ne, mit dem Tiger, wie die miteinander umgehen, weil das stellt man sich auch eigentlich relativ langweilig vor, aber es wurden immer wieder Kniffe eingebaut. Was könnte man machen in dieser Situation? Fand ich nicht schlecht, ist auch durchaus realistisch gehalten an vielen Stellen. Was ich aber sagen muss, ist, CGI ist halt, dadurch, dass halt viel CGI benutzt wurde, es hat halt an vielen Stellen sehr laff. So, wie so eine Suppe, die nicht richtig gewürzt wurde, ne? Deswegen hat der Film jetzt am Ende von mir eine 7 gekriegt. Ist okay. Kann man sich mal reinziehen, aber ist jetzt auch nicht das Meisterwerk, wie es am Ende angepriesen wurde. Und
Schade, ich dachte, das wäre so ein Film, den guckst du und danach bist du irgendwie so ein anderer Mensch, weißt du? Weil du so eine ganz andere Beziehung zur Welt, zur Natur und sowas hast. So dieses, ja, wir sind auch nur der kleine Mensch im riesigen Kosmos der Lebenden und sowas.
Ja, weißt du so? Also er hat schon philosophische Ansätze, gerade weil auch der Hauptcharakter 3er Religionen angehört. Also der ist als Kind so fasziniert von Spiritualität und Religion. Der wird als Hinduist aufgezogen, entdeckt dann den Christentum, weil er so eine kleine Kirche im Dorf hatte und konvertiert später zum, wird dann Muslim, ich weiß gar nicht, zum
Islam.
So. Ja. Genau, und er nutzt quasi so Best of Both Worlds im Prinzip, nutzt halt diese ganzen Philosophien aus diesen verschiedenen Religionen mit der Philosophie von seinem Vater, der sehr kapitalistisch und zukunftsorientiert denkt. Also der ist halt eher weg von den Religionen, sondern mehr hin zur Technologie und zur Wissenschaft und wird halt von seiner Mutter mehr religiös erzogen, von seinem Vater mehr in die andere Richtung. Und das spiegelt sich in dem Charakter auch sehr viel wieder. Also ja, er hat schon philosophische Ansätze. ist, kann man schon was draus mitnehmen. So ist es nicht. Also, ne, das ist jetzt vielleicht dann auch ein bisschen, ja. Aber das lenkt dich zum Beispiel, ich sehe hier gerade den Trailer, der Film war damals in 3D, dann lenken dich dann so eine Dinge ab, wie ein Fisch schwimmt dann plötzlich außerhalb der vom Film selber gegebenen Grenzen oben und unten irgendwie
durch Schwarze. Diese scheiß 3D-Zahl, ey, bevor das weg ist.
Ich verstehe das auch nicht. Und dann halt die Visuals, ne, die Tiere. Irgendwie gefühlt hat sich auch nur der Tiger wie ein Tiger verhalten. Ne? Irgendwie die anderen Tiere, die waren durchaus oft, ein bisschen, weiß ich auch nicht, wie ich das erklärt soll. Sehr, sehr, wie sich ein Menschentier vorstellt und nicht, wie sich ein Tier wirklich verhält. Naja,
ich bin gerade noch mal auf die Seite von dem Regisseur gegangen, Ang Lee
heißt
er, glaube ich. Ja. Und ich war ein bisschen überrascht, was er gemacht hat. Also er hat Life of Pi gemacht, dann hat er Gemini Man gemacht.
Der war total mittelmäßig.
Broadback Mountain.
Ja.
Und den Hulk-Film unter anderem. Also eine ganz, ganz wilde Mischung.
Also den ersten Hulk-Film, nicht Incredible Hulk, aber
genau, den von 2003.
Oder 3, ja.
Mit Eric Banner als Bruce Banner.
Ja, Ang Lee ist für mich jetzt auch nicht im Kopf als der Filmemacher unserer Zeit, ehrlich gesagt.
Nee, aber auch wie, also ganz komische Mischung, also da ist so von allem was dabei.
Ja, so fühlt sich der Film auch ein bisschen an. Also der hat auch schon so ein bisschen, wenn du dich noch an RRR erinnerst, der hat mir zwischendurch so solche Vibes gegeben. Also bei RRR ist ja eine indische Produktion, ob jetzt Bollywood oder ich weiß nicht, welches Studio da am Ende für verantwortlich war, aber da wurde ja auch sehr viel mit CGI-Tieren gearbeitet. Die Art und Weise, wie da Geschichten erzählt werden, ist auch hier sehr, sehr ähnlich, ne? Gerade weil der Film ja auch eine Zeit lang in Indien spielt. Also es ist keine klassische Hollywood-Produktion in dem Sinne. Und da bringt er schon sehr viele Einflüsse mit, was ich sehr cool fand eigentlich.
Naja, aber kann man sich auf jeden Fall mal angucken, zumindest auch fürs Badge wenigstens.
Ja, fürs Badge. Also das ist, glaube ich, ein Film, den hat man entweder gesehen und sagt, okay, war gut, oder man guckt den nicht, weil der Aufhänger einfach so weird ist. So. Ich weiß nicht, ist ein ganz komischer Film.
Aber beruht ja, glaube ich, auch auf einem Buch, ne?
Genau, ja.
Ja,
das, okay. Das habe ich mitgebracht und damit habe ich wieder ein Badge auf meinem Profil mehr.
Ja, du, ich glaube, ich habe erst eins und du hast schon
eins,
alle gefühlt.
1, 2, 3, 4, 5, 6 habe ich.
Ja, ich komme leider nicht dazu. Ich gebe mein Bestes und wird auch mal wieder mehr.
Du schaffst das schon. Ich glaube an dich.
Ja, ich glaube auch an mich. So, lass uns aber Progress machen, denn ich glaube, der Bestenlistenfilm, der nimmt einige Zeit in Anspruch.
Ja, ich denke auch.
Vorher.
Deswegen
haben wir aber natürlich,
der 42er der Woche.
Yes. Und zwar haben wir letzte Woche gesagt, für den 42er der Woche ist es mal wieder Zeit. Ein Q&A muss her. Ihr könnt uns Fragen stellen, was sollen wir beantworten? Und das habt ihr natürlich gemacht. Vielen
Fragen
Dank dafür.
Fragen, ja, vielen, vielen Dank. Und da sind einige interessante Sachen bei rumgekommen, wie zum Beispiel, was esst ihr am liebsten auf dem Brötchen? wie er da drauf gekommen ist, hier Simon, gute Frage, was isst du am liebsten auf deinem Brötchen?
Buko Frischkäse Balance.
Mhm. Ja, ich bin da immer so, ich habe so verschiedene Sachen. Also ich esse schon, ich weiß nicht, kennst du Petrella?
Boah, das ist, nee, komm.
Das habe ich,
komm,
das,
geh weg.
Warum?
Nee, geh weg da, das ist, also ich als Buko-Fanatiker.
Also oh, esse, Fanboy hier, ey, sorry.
ich esse den, glaube ich, seit ich 6 bin oder so.
Ja, esse ich Petrella auch, das kann
Muss ich sagen, nee, ich gucke nämlich herablassend auf Petrella.
Was?
Weil das ist, glaube ich, kein Frischkäse, das ist eine Frischkäse-Zubereitung. Das ist nicht hundertprozentig Frischkäse, deshalb, I'm sorry.
Ich esse Petrella schon so lange, da gab es das noch nicht mal abgepackt. Da musste man sich dann an der Käsetheke musste man sich das holen. Da hat mein Vater dann an der Käsetheke geholt. So lange esse ich das schon. Ja.
Das ist.
Dafür esse ich kein Buko. Ja, wirklich. Ist kein Scheiß. Habe ich mir nie ausgedacht.
Ja, der Buko. Also, Buko ist wirklich. Boah.
Was ist denn so besonders an Buko für dich? Warum bist du kein Philadelphia zum Beispiel?
Boah, nee, der ist mir. Also, Philadelphia hat erstmal so einen komischen Eigengeschmack und ist dann auch von der Mund. Vom Mundgefühl nicht so ganz und ich glaube, das ist auch eine Zubereitung. Also, wenn das kein reiner
Was ist denn eine Zubereitung? Wird doch alle zubereitet, oder?
Nee.
Oder kriegst du Buko direkt aus der Kuh?
Nein, aber warte, hier. So, jetzt muss ich googeln. Was ist der Unterschied zwischen Frischkäse und Frischkäse-Zubereitung? es geht darum, dass irgendwie außer Milch oder so dann noch anderes. Also, es wird gestreckt. das ist, das hat noch andere Zutaten drin, außer die Grundzutaten. Und dann, ja, es ist billiger gemacht quasi.
Schmeckt aber auch einfach besser dann.
Ja, das das ist jetzt deine persönliche Meinung.
Ich sage ja nicht, dass das Frischkäse, ich sage einfach das Petrella. Und deswegen schmeckt mir das auch. Gibt es jetzt sogar einen vegan?
Nein, da kann den nicht.
Da ist dann noch schmecken. Nicht mal mehr Milch ja drin, okay. Timon. Was sagst du denn dazu?
Ja, da bin ich ja völlig von den Sorgen. So, ja, das auf jeden Fall.
Ja, welche Frage hast du dir denn rausgesucht?
Timon, meine Frage. Timon, du kreativloser Mensch. Da höre ich mir endlich mal den 42-Podcast an und denke, ich bin bei Brain Pain, weil du dir keine zweite Begrüßung ausdenken merken kannst. 42 verdient eine eigene Begrüßung.
Willst das du schon etwa sagen, dass du dieselbe Begrüßung nutzt? Sagst
nein,
du auch,
bisschen anders.
Hier Marcel aka Tenendo ist da auch genau. Bei?
Ich würde aber sagen, wir haben ja das Intro. Also das ist ja schon sehr iconic.
Ja, ihr habt bei Brain Pain gar kein Intro, ne? Ihr legt ja direkt los, ne?
Ja, eben. Und hier ist er in einer Welt.
Ja.
Also das ist ja.
Wir haben uns schon drum gekümmert. Und Ranzi, der hier Ranzratte, liebe Grüße, der führt euch hier jede Folge aufs Neue ein. Ist schon okay. Das ist schon okay.
Finde ich auch sehr cool, ja. Und dass wir auch für die Live-Events zum Beispiel Special-Intros hatten.
Und ich bin auch froh, dass du dir überhaupt meinen Namen merken kannst. Das reicht, also da bin ich schon froh drum, dass wir das insgesamt mal geschafft haben, dass du mich nicht mehr Flo nennst. Das ist schon.
Als wäre das so ein Problem für mich.
Ja, ja. Ja, ja. Neitzabes schreibt eine etwas ausführlichere Frage. Wobei, mehr oder weniger. Da es ja öfter mal auch ein kritisches Thema bei euch ist, könntet ihr euch mal einen Podcast über Synchronarbeit vorstellen? Eventuell sogar mit Gast. Wir haben ja einige große Vertreter, die mittlerweile auch halbwegs in der Öffentlichkeit stehen. Da hat er hier so ein paar Leute aufgelistet. Und die Frage habe ich gelesen und wollte eigentlich direkt darauf antworten, weil ich glaube, dann haben wir ein Bild vermittelt, was nicht dem entspricht, was es eigentlich ist. Ich bin ein Riesenfan von der Arbeit der SynchronsprecherInnen in Deutschland. Das ist ein großartiges Arbeitsfeld und die machen einen tollen Job. Ich gucke aber einfach nur keine deutschen Synchros mehr. Nicht wegen den Stimmen, die da mitsprechen, sondern wegen, natürlich einerseits, weil ich im Originalton mehr Essenz sehe, aber weil ich auch merke, dass im Bereich Produktion und Regie da aktuell sehr viel gespart wird. Finde ich persönlich. Da können die SprecherInnen überhaupt nichts für. Aber da, weiß ich nicht, so Netflix-Produktionen, die werden mal eben schnell synchronisiert und das merkst du halt am Ende auch.
Ja,
und
ja.
Das ist der Punkt eigentlich.
Aber generell merkst du das bei den Streamern auch immer mal wieder, wenn ich zum Beispiel was im O-Ton gucke, siehst du manchmal auch Fehler in den Untertiteln. Also auch Fehler, ja. Wo du dir denkst, so, oh, wie kann das denn jetzt passieren? Also so,
ja.
So ganz komische Rechtschreibfehler in den Wörtern oder Wortwiederholungen, die halt offensichtlich nicht so im Skript stehen. Weil da offensichtlich zu schnell gearbeitet wird.
Genau, und ich hadere auch immer so ein bisschen mit mir selber, weil ich war lange Zeit immer ein großer Fan von SynchronsprecherInnen und hatte mir da auch die Namen gemerkt und so. Hab ja sogar mit Dennis Schmidt-Voss mal, also dem Sprecher von Ryan Reynolds und Deadpool, mal ein kleines Interview geführt und sowas. Und wie gesagt, ich finde die Arbeit großartig. Ich muss mich jetzt halt aber auch mehr dann auf so Hörspielproduktionen oder sowas, weil da können die halt richtig aufblühen aus meiner Sicht. Ne, da können die ihre Stimme voll und ganz irgendwie nutzen. Weil ich bin irgendwie raus bei diesem, ey, ich spreche den und den und den und verfall dann in totaler Hysterie, so wie es bei diversen Videos auf YouTube geht. Sondern ich finde eher spannend, was sie mit ihrer Stimme alles machen können. Und da höre ich mir dann lieber Sachen an, wo nur die Stimme im Fokus steht und nicht Filme mit deutscher Synchro. Deswegen wollte ich das nur noch mal klarstellen. Nicht, dass ihr hier denkt, wir verachten deutsche Synchronsprecher. Und ich weiß nicht, kann ich natürlich jetzt nicht für uns beide sprechen, aber Synchronsprecher hier als Gast, warum nicht? Ne? Kann man mal drüber nachdenken.
Auf jeden Fall, ja. Ich bin auch großer Fan, ich gucke auch immer mal wieder Sachen auf Deutsch. Ich bin auch sehr froh, dass wir so eine gute Synchro-Kultur haben.
Ja.
Und ich finde, die machen das schon sehr, sehr gut.
Ja, ist wirklich, wirklich. Vergleichsweise mit anderen Ländern ist das schon ganz, ganz
gut. Ja,
wo
einfach in manchen Ländern so ein Mann alle Rollen spricht. Also im Dialog werden einfach beide Seiten Mann und Frau vom gleichen Typ synchronisiert.
Das ist Qualität. Das ist Qualität. Da gucke ich doch gerne 3,5 Stunden, 4 Stunden vom Winde verweht auf Polnisch oder so. Ich weiß nicht, war doch, glaube ich, in Polen und in Ukraine und Russland ist das doch, glaube ich, oft, ne? Naja.
So, wenn ihr einen Schauspieler für euren Podcast einladen dürftet, die Persönlichkeit und das Verhalten wechselt, aber immer wieder zufällig zwischen seinen gespielten Rollen. Er bekommt ebenfalls seine Kräfte.
Was?
Blablabla, bla, bla, so. Wen würdet ihr nehmen?
Ich habe keine Ahnung, was ist die Frage? Was für ein Wechsel?
Also, welchen Schauspieler würdest du für den Podcast einladen?
Ja.
Aber innerhalb des Podcasts wechselt er manchmal random in Rollen, die er verkörpert hat.
Oh Gott, ist das unangenehm. Oh, nö.
Aber nicht, weil er so edgy ist, sondern so, als würde dann der Charakter vor dir sitzen, so.
Ach so, als wäre er so ein bisschen schizophren und er könnte nichts dran ändern.
Genau, richtig. Jetzt nicht, weil er so, ja. Es wäre mega weird, wenn er einfach so, ah, ich bin jetzt Jack Sparrow.
Johnny Depp kommt rein und dann erst ist er Johnny Depp, dann ist er plötzlich Willy Wonka, dann ist er Edward mit den Scherenhänden. Boah, das ist eine Frage. Da würde ich.
Das heißt, du müsstest eigentlich den Schauspieler finden, der eine ganz große Bandbreite an Figuren hat, die aber alle sehr interessant sind für den Podcast.
Puh. Also interessant wäre auf jeden Fall Tobin Bell. Mit dem würde ich mich erst ein bisschen unterhalten, wie es so ist als Schauspieler. Und plötzlich wird er dann zu Jigsaw und stellt uns irgendwelche Aufgaben.
Ja, fände ich richtig cool im Podcast, dass wir dann auch gucken müssen, dass wir dann einfach nicht sterben.
Ja, und dann im nächsten Moment.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ist er dann dieser Typ von Der Ja-Sager mit Jim Carrey?
Oh, aber was ist denn mit Jim Carrey zum Beispiel?
Boah, Jim Carrey ist schon, also den würde ich als Mensch gerne mal sprechen. Als ja, aber dann, als Charakter.
Dann switcht er plötzlich, dann erzählt er so, ja, und dann bei den Dreharbeiten und dann sitzt plötzlich Andy Kaufmann hier oder dann.
Boah, ich hätte eigentlich Angst vor dem, ne? Also dann da müssen wir aber auch über Discord aufnehmen. Also den möchte ich nicht im selben Raum mit dem sein. Ich glaube, das könnte schon krank creepy werden, wenn er zwischen Andy Kaufmann und die Maske und Ace Ventura die ganze Zeit.
Ja, und Dr. Eggman.
Ich glaube, das ist schon ein bisschen creepy alles.
Ich finde auch immer wieder diese Montagen lustig, wo er irgendwann mal meinte, er zieht sich jetzt aus dem Schauspielgeschäft zurück, aber wenn noch mal irgendwie die richtige Rolle kommt und so, dann würde er noch mal machen und so. Und das Nächste, was er dann gemacht hat im Kino, war Sonic. Also, ja, da hat er gesagt, ja, das hat mich künstlerisch so abgeholt, da sehe ich mich.
Ja, aber der lebt die Rolle schon. Also, in den Sonic-Filmen, ich fand den schon klasse. Das hat schon gepasst.
War nicht schlecht.
Haben wir denn irgendeine Frau, die wir mal einladen könnten, die switcht?
Oh, ich habe hier Frances McDormand im Kopf, aber das sind alles so unangenehme Rollen.
Ja, die beleidigt dich halt einfach durch, ne?
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich die hier dann als Gast haben möchte, die Rollen.
Aber gibt's eigentlich, überlege ich gerade, gibt's eigentlich so ein weibliches Pendant zu Jim Carrey?
Oh, boah.
Das ist wirklich schwer.
Ich glaube, es gibt gar kein Pendant zu Jim Carrey. Ich glaube, der ist so ein.
Also mir fallen halt nur so deutsche Komikerinnen ein, so Martina Hill, Anke Engelke, ne? Aber so Hollywood in Film, bin ich doof.
Martina Hill, einfach deutsche Jim Carrey.
Apropos, hast du LOL eigentlich zu Ende geguckt?
Ja, ach du Scheiße.
Da hätten wir doch auch vorhin drüber reden. Jetzt ist vorbei, Stimmt. Jetzt ist zu spät. Jetzt
ich sag noch kurz.
Nee, also, ich möchte da schon richtig mit dir drüber reden, nicht nur kurz.
Ah, okay. Ja,
dann lass das nächste Folge mal. Ne? Also, okay. Ja. Ich scrolle gerade durch meine Timeline. Uma Thurman, die ist zum Beispiel, die können wir auch einladen. Die hat auch sehr abgefahrene Rollen. So Kill Bill und was hat sie noch alles gemacht? Hier Pulp Fiction, also eigentlich die Tarantino-Filme. Ja. Ne?
Das stimmt. Ich glaube, ich würde auch DiCaprio nehmen. Also ich fände das schon echt witzig, wenn du dich hier mit dem unterhältst und dann plötzlich sitzt da Frank Abagnale, wie heißt er? Hier aus
Boah, frag mich nicht.
Catch Me If You Can.
Ach so, den habe ich ja eh noch nicht gesehen. Ne? Wie ist der nochmal? Wolf of Wall Street? Habe ich auch vergessen.
John Bafford.
Krass, dass du das merken kannst.
Ja, das sind aber auch, also den habe ich auch 10-mal geguckt.
Ja, okay, das ist okay.
Aber den kennt man auch, John Bafford. Das ist ja auch so eine real existierende Person.
Ja, aber ich beschäftige mich doch nicht mit dem Typen. Keine Ahnung. Ja. So, viel wichtigere Frage ist von Leon. Wer würde von euch bei den Hunger Games weiterkommen?
Ach du Scheiße. Ich glaube, wir würden erstmal ein Team machen.
Meinst du?
Nicht?
Doch, also die Frage ist, kennen wir uns vorher schon oder nicht? Das ist die Frage.
Ja, wir sind doch dann bestimmt aus dem gleichen Distrikt, oder?
Ja, da gibt es ja nur eine Person pro. Oder nee, ein Mann, eine Frau, ne? Nee, pro zwei. Distrikt?
Ja, also. Ja, vielleicht gibt es bei uns eine Ausnahme.
Ach so, weil wir so cool sind, meinst du?
Weil wir so cool sind.
Und bitte, hier für bitte. District 42. Okay, ja, dann ist aber die Frage, können wir denn, ich weiß schon gar nicht mehr, konnte man dann, konnten beide überleben aus demselben Distrikt? Oder sind die, musste der eine den anderen dann umnieten?
Du hast den ersten Film nicht so richtig gesehen, ne?
Ich habe den gesehen, der war aber schon sehr lange her.
Ja, da gibt's ja einen kleinen Plot-Twist am Ende.
Ah, toll, gut. Hab ich schon vergessen.
Ja, okay. Soll ich das jetzt spoilern?
Aber sagen wir mal, wenn wir jetzt uns nicht kennen würden, und dann würdest du auf jeden Fall weiterkommen als ich.
Ja, aber gewinnen würde ich das, glaube ich, trotzdem nicht.
Ja, gewinn geschmindet. Geht ja nur darum, wer von uns weiterkommt. Also, draufgehen tun wir vielleicht beide, aber ich werde auf keinen Fall weiterkommen als die ersten 10 Minuten. In meinem jetzigen Körperzustand auf keinen Fall.
Ich glaube, wir würden erstmal wegrennen, uns verstecken und dann, wenn nur noch so 10 über sind, dann würden wir wieder rauskommen.
Würdest du am Anfang an den Waffenpool gehen oder willst du wegrennen?
Ach du, ich würde wegrennen, glaube ich.
Ich glaube, ich würde zum Waffenpool rennen, weil ich nicht lange rennen kann und dann fange ich lieber an zu kämpfen. Glaube ich.
Also ich glaube, ich würde auf die sichere Variante gehen und versuchen, möglichst viel Distanz zwischen mich und alle anderen zu kriegen.
Ja, das wird bei mir nicht funktionieren. Die würden mich super schnell einholen. Ich habe zu viel Petrella mit mir rumzutragen hier tagtäglich.
Aber wenn du es weißt, dann kannst du dich ja noch mal ein bisschen drauf vorbereiten.
Ja, weiß ja jeder. Also ist ja, bei den Hunger Games ist ja auch nicht das Problem, dass Leute zu dick sind. Das kriegt alle am Verhungern. Ich glaube nicht, dass das ein Problem ist bei diesen lustigen Spielen. Okay, weiter geht's. Hast du noch einen?
Ja, ich versuche das gerade rauszufinden. Tarek fragt, was sind für euch die over- und underratedsten Filme? Beziehungsweise bei welchen Filmen ist die Differenz zwischen der IMDb-Bewertung und eurer Bewertung am größten?
Boah, können wir das sehen? Kann man das sehen?
Das nicht direkt, glaube ich. Also ich kann im Vergleich sehen, wie unterschiedlich wir zueinander bewertet haben.
Stimmt, dann lass das doch mal machen.
Dann muss ich nur einmal dein Profil finden hier.
Warte, The Room habe ich eine 10 gegeben und du nur 1. So, das ist, glaube ich, der größte, also The Room ist für mich eins meiner Lieblingsfilme mittlerweile und du hast gesagt, absoluter Schmutz. Okay.
Ja, muss man leider so sagen, es tut mir leid.
Was ich auch sehr spannend finde, ist, du hast S von 2017 oder 18? 2017 hast du eine 3 gegeben.
Ich weiß das gar nicht mehr genau, aber ich glaube, ich fand den richtig scheiße.
Weil der nicht so zauberhaftig war.
Ich glaube, der wurde irgendwann ganz, ganz komisch.
Der war ziemlich großartig. Ich habe dem eine 9 gegeben.
Nee, also das ist aber schon so lange her. Das weiß ich gar nicht mehr genau.
Okay.
Ich sehe gerade aber, es gibt, also ich, du findest von den Filmen, die wir beide bewertet haben, findest 74 Stück besser und du findest nur 16 schlechter als ich. Also ich bewerte offensichtlich schlechter als du durchgängig.
Ich habe aber auch mehr Filme bewertet vor einer ganzen Weile, ne? Also nicht alle meine Bewertungen stimmen vielleicht noch, genauso wie bei dir.
Aber guck mal hier, Suicide Squad, hast du eine 4, ich eine 2. Fuck You Goethe 2, hast du eine 4, ich eine 2. Manta Manta, hast du eine 5, ich eine 3. Birds of Prey, hast du eine 6, ich eine 4. Aber, also das ist, glaube ich, der größte Unterschied. Project X habe ich eine 8 gegeben und du eine 1.
Ich hasse den Film echt wirklich.
Oh, ich fand den so toll.
Das hat aber persönliche Gründe. Hatten
wir schon mal drüber geredet, ja.
Ja, dass ich, der Film hat für mich alles damals verkörpert, was ich gehasst habe. So an diesen, ey, ich bin jetzt total cool, mal Party Rock is in the house tonight.
Ich glaube, ich war nie so ein Mensch. Wir haben über diese Filme schon mal geredet oder die Unterschiede hier, wie wir bewertet haben. Aber dann habe ich auch gesagt, genau das, deswegen finde ich den so gut.
Weil ich den so schlecht finde.
Ich habe geguckt, was findest du richtig schlecht?
Okay.
Oder Nightcrawler nur eine 4, das verstehe ich auch nicht.
Den fand ich totlangweilig, Nightcrawler. Aber du hast auch Yesterday eine 2 gegeben. Also das ist immer noch, wie? Was hat er denn bei IMDb eigentlich insgesamt? 6,8.
Vielleicht ist das der. Also da bin ich ja schon deutlich. Ich bin 4,8 Punkte weg von der durchschnittlichen Bewertung.
Ja, ist schon brutal. Aber auch bei The Room, ne? The Room hat auch eine 3,6. Okay, da bin ich weiter weg.
Ja. Dann wahrscheinlich bin ich bei Yesterday. Also wie da plötzlich Ed Sheeran kommt. Ey, so ein Scheißfilm.
Aber Emoji-Movie einen Punkt mehr geben. Das liebe ich, Timon. Das ist eine gute Sache. Wenn ihr nur noch ein Filmgenre gucken dürftet, welches wäre es von Simon?
Ich habe mit Abstand die meisten Filme und ich glaube, das ist auch das Genre, was mir am meisten gefällt und was ich am meisten gucken würde, bei Drama.
Echt?
Ja. Ich habe 302 Dramen bewertet. Und das ist auf Platz 3, also das ist ja auch sortiert nach Top-Rated, wie ich die bewerte. Platz 1 ist bei mir mit 7,93 Krieg, also War, mit 7,52 History und mit 7,37 Drama. Und dann kommen Musicals. Und ganz unten finde ich richtig scheiße. Horror, 5,7 durchschnittlich. Comedy, 6,2 und Sport, 6,4.
Boah, also ich habe am meisten Filme bewertet bei Comedy. 963.
Scheiße.
Ja, das ist halt so ein Ding. Ich habe früher so, also eigentlich habe ich fast jeden Comedy-Film geguckt, der rauskam damals. Da war ich ja noch nicht so tief in der Materie drin wie jetzt. Ist aber auch drittletzt bewerteter Platz bei mir mit 6,27. Darunter ist Romance. Da habe ich aber auch 232 Filme von gesehen. Ist aber auch nicht gut bewertet. Und am ganz unten ist bei mir Horror, interessanterweise, mit 6,1. Weil ich halt auch so eine Bandbreite von richtig geil bis unfassbar scheiße gesehen habe. Und interessanterweise top-rated Genre bei mir Documentary.
Ey, guck mal, ich wusste das auch nicht. Also für mich ist der schlechteste Film ein lustiger Horror-Sportfilm. Und der beste Film ist ein dramatisches, historisches Kriegsdrama.
Bei mir ist es Documentary, Biography, War. Die Top 3 Genres.
Also so eine Hitler-Doku holt dich richtig ab, offensichtlich.
Ja, mega. Total cool. Ich gucke nur N24 den ganzen Tag. Aber es liegt auch vielleicht daran, dass ich bei Documentary nur 30 Filme, bei Biography 73 und bei War 42 Filme gesehen
habe. Ja, und vor allem wahrscheinlich, wenn du Dokumentation guckst du ja auch meistens die guten, empfohlenen, ja, oder so. Ja, genau, ja.
Deswegen, also spannend. Aber ja.
Aber ich finde, Drama ist generell einfach mein Genre, glaube ich. Ich finde das am interessantesten. Weil das hat so viel, das ist so vielschichtig im Vergleich zu so doch manchmal etwas plumpen Genres.
Ja, ich muss ehrlich sagen, also wenn man jetzt nicht von der Erwertung spricht, sondern vom inneren Gefühl, also ich bin schon ein großer Horrorfan geworden, ne? Also es ist.
Aber war das nicht relativ weit, also von den Bewertungen sehr schlecht?
Ganz unten. Ja. Aber es liegt halt auch da, wie gesagt, weil ich auch viel Horror dann gucke. Und auch der meiste Scheiß in Horror ist halt einfach scheiße. Das ist halt einfach das meiste, was du guckst in Horror, ist halt billig produzierter Kack. Da hast du natürlich mit Dramen ein bisschen einfacher, weil da natürlich manchmal, da wird ja auch weniger abverlangt. Ne? Du musst eigentlich nur ein gutes Drehbuch haben und gute Schauspieler und dann hast du ja schon.
Oh, ich finde Drama, aber ich finde Drama fast am schwersten auch.
Findest du echt?
Also, ja, weil beim Drama hast du, glaube ich, ganz schnell das Problem, dass es richtig langweilig wird.
Okay, das gebe ich dir, ja, das stimmt. Das stimmt.
Na, und da musst du halt mit einem guten Drehbuch und guten Schauspielern schauen, dass das irgendwie nicht passiert, weil sonst kannst du es auch ausmachen nach der Hälfte.
Interessant. Aber wenn wir schon drüber reden, in welchem Jahr hast du die meisten? Wobei, nee, in welchem Jahr ist blöd. Welches Top-Rated-Jahr? Das ist viel interessanter. Was ist dein Top-Rated-Jahr?
2011.
Bei mir ist es 1988.
Ja, guck mal, da habe ich gar nicht so viele Filme. Abgefahren. Also bei mir sind alle Top-Rated-Years sind mit einer 2 vorne.
Echt? 1988, ja. 98, 94, 85, 93, dann kommt 2019.
Aber ich habe auch zum Beispiel hier 2011 ist auch Game of Thrones.
Ja.
Ne, Black Mirror, Ziemlich beste Freunde habe ich drin, Moneyball ist hier. Also da sind schon ein paar echte Brecher drin.
Ja, bei 88 habe ich Beetlejuice, Die nackte Kanone, Stirb langsam, Die letzten Glühwürmchen, Rain Man, Der Prinz aus Zamunda, Cinema Paradiso, Mein Nachbar Totoro, Chucky die Mörderpuppe, Nightmare on Elm Street. Jahr. Ist auch ein starkes Jahr gewesen.
Na.
Aber ich liebe hier so Statistiken, ne? Ist großartig.
Ja. Ja, vor allen Dingen Statistiken über uns selber.
Ja, wird niemanden interessieren, der gerade zuhört. Aber ist auch egal. Okay.
Sonst hier, nie wieder Film oder nie wieder Musik?
Boah, Alter, nee.
Es tut mir leid, aber ich glaube, ich würde dann zu den Serien switchen. Ich muss, also Musik, ohne Musik geht, glaube ich, nicht.
Wie, was für Serien jetzt?
Ja, also ich könnte nicht auf Musik
verzichten. Ach so, du würdest dann, anstatt Filme, würdest du nur noch Serien gucken. Da würdest du dann quasi Grauzone nutzen.
Genau, richtig. Ja, und sonst würde ich mir Daumenkinos angucken. Oder so.
Also Leben ohne Musik ist schon krank, ne? Das ist schon heftig.
Aber Donald Trump wurde ja mal gefragt, von was er glaubt, was alle Menschen auf der Welt mögen. Und seine Antwort war Musik. Und ich glaube, das stimmt.
Naja, es gibt wirklich Menschen, die sagen, ich höre keine Musik, ne?
Aber ja, es gibt immer Menschen, die irgendwas hassen. Also wenn du andere Antwort war zum Beispiel Eiscreme und da sagst du auch, ja, manche Menschen sind laktoseintolerant oder so.
Luft, aber ich glaube, alle Menschen lieben Luft.
Glaube ich nicht. aber ich glaube, mit Musik hast du wirklich so gut wie alle Menschen auf der Welt abgedeckt?
Also, boah, ich kann diese Frage nicht beantworten, wenn ich ehrlich bin. Das ist mir zu hart. Also, boah.
Nee, ich könnte, also es wäre möglich, ohne Filme auf jeden Fall zu leben, aber ohne Musik ist auch ein richtig trauriges Leben.
Ja, aber die Frage, am Ende ist ja auch Musik in Film drin, ne?
Ja, gut. Ja, gut.
Ha, Grauzone ausgedribbelt. Ich nehme die Filme, so.
Ja, dann guckst du einfach Musikvideos an.
Richtig, ich guck mir nur noch Musicals an, dann habe ich Musik. Doobie-doobie-doo.
Wann schaut und sprecht ihr endlich über The Man from Earth?
Oh. Jetzt? Hast du geguckt?
Jetzt.
Nee, jetzt dann nicht. Jetzt nicht.
Nee, komm, dann reden wir jetzt über einen anderen Film.
Ja, würde ich auch sagen.
So, alles klar. Denn, Freunde, wir sind wieder angekommen bei den besten Filmen, die überhaupt jemals existiert haben.
Auf IMDb.
Auf IMDb. Auf IMDb, genau. Auf und IMDb. Wir sind heute angekommen bei Platz 119. Metropolis aus dem Jahr 1927 von Fritz Lang.
119th place. Metropolis from the year 1927. And the director is Fritz Lang.
Ein deutscher Film.
Und was für ein deutscher Film. Aber ich möchte, ich hab ein Konstrukt hier, ein Konzept für heute, ja? Ich möchte, weil das ist ganz wichtig bei dem Film, unsere Zuhörerschaft einmal ins Jahr 1927 begleiten.
Das habe ich mir auch überlegt.
Weil es ist, glaube ich, gar nicht mal so, also wir haben jetzt hier wirklich ein Monument der Filmgeschichte. Und wenn du da mit dem falschen Mindset dran gehst, ist das ein Haufen Scheiße. Das funktioniert dann nicht. Deswegen, alle jetzt mal kurz in euch gehen. Macht mal die Augen zu, ja, entspannt euch mal kurz. Und ich hole euch jetzt mal ab, in welchem Jahr der Film rauskam. Denn 1927 war 9 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg. Der Zweite Weltkrieg stand noch gar nicht vor der Tür. 6 Jahre später ist erst Hitler an die Macht gekommen. Ja? In der Zeit spielt das Ganze. Kühlschränke wurden erst ungefähr vor 7 Jahren marktfähig. Also zu einem Preis rausgehauen, dass man das sich auch leisten kann zu Hause. Ja? 7 Jahre haben die Leute jetzt Kühlschränke zu Hause. Ein Jahr später kommt der erste Tonfilm raus. The Jazz Singer. Bis dahin nur Stummfilme. Und 25 Jahre vor Metropolis kam der erste Film mit einer richtigen Handlung ins Kino. Die Reise zum Mond. Also das sind die Zahlen, mit denen wir gerade arbeiten, in welcher Welt wir uns gerade bewegen. Weil, wenn man sich das mal vor Augen führt, dann ist dieser Film noch mal eine ganze Ecke kranker, wie das Ganze produziert wurde und was für eine Geschichte der Film mitbringt.
Und ja, ich hab auch noch mal was rausgesucht dazu zum Jahr 1927. Das war das Jahr, als Charles Lindbergh als erster Mensch nonstop von Europa nach Amerika geflogen ist.
Wahnsinn.
Als erster Mensch. Und das war das erste Jahr, in dem die Theorie von einem Urknall publiziert wurde. Außerdem, 1927 haben gelebt, unter anderem noch, Roald Amundsen, das war der erste Mensch am Nordpol. Karl Benz, der das erste Automobil erfunden hat. Und Edison, der die Glühbirne erfunden hat.
Alter Junge.
Die haben alle zu der Zeit noch gelebt.
Da sind wir gerade.
Ja.
Fast 100 Jahre her. Und wenn man sich das mal wirklich auf der Zunge zergehen lässt, was Metropolis dafür für ein modernes Meisterwerk eigentlich ist.
Ja, es wird ja immer gesagt, das ist der erste Science-Fiction-Film der Welt jemals.
Ja, der Science-Fiction-Epos, sagen wir es mal so. Ne? Also Reise zum Mond ist auch ein Science-Fiction-Film, aber da werden Wissenschaftler mit einer Kanone auf den Mond geschossen. Also.
Und gefühlt hat er ja so viel beeinflusst und inspiriert und so. Aber bevor wir jetzt richtig reingehen, wollte ich einmal kurz vorlesen, worum es eigentlich geht.
Genau, mach das mal.
Ja. In einer futuristischen Großstadt, in der die Arbeiterklasse streng von der Oberschicht getrennt ist, verliebt sich der Sohn des Herrschers der Stadt in eine Prophetin der Unterschicht, die das Kommen eines Retters vorhersagt, der die Differenzen zwischen den Klassen beseitigen wird.
Ja.
Was ein wildes Konzept.
Ja, eigentlich super simpel, ne? Arm gegen Reich. Die Arbeiterklasse ackert sich einen Arsch ab, damit die Reichen oben tanzen und trinken und essen können. Und es gibt einen großen Herrscher dieser Stadt, der dieses ganze Konzept am Laufen hält. Und der Sohn dieses Herrschers ist derjenige, der das Ganze zu Fall bringen wird.
Meinst du etwa Freda Fredersen, der Sohn von Johann Fredersen?
Was? Was ist das denn für ein eingängiger Name?
Ja, für die Leute, ganz kurz zur Info, die sagen, ah, ich möchte diesen Film auch unbedingt gucken. Den gibt's kostenlos auf YouTube, weil das Ding einfach schon so alt ist.
Ja.
Da gibt's mehrere Varianten. Es gibt auch eine kolorierte, die hatte ich auch kurz mal angefangen und reingeguckt. Da fand ich die Musik aber ganz komisch. Hm. Und das kolorierte ist auch irgendwie manchmal so ein bisschen, naja, deshalb habe ich die klassische Schwarz-Weiß-Variante geguckt.
Wobei ich aber auch eigentlich, sagen, ich empfehle eigentlich, wenn ihr euch wirklich mit dem Thema beschäftigen wollt, weil das ist fortgeschrittenes Filmgucken. Das ist nicht so ein Ding, was ihr nach Love Vegas guckt, irgendwie im Anschluss, sondern wenn ihr euch wirklich mit der Filmgeschichte auseinandersetzt, dann kommt ihr an dem Film nicht vorbei und dann kauft euch vielleicht die Blu-ray, weil der ist wirklich aufwendig restauriert. Ich habe mal reingeguckt bei der YouTube-Version.
Ja, ja, das ist schon, genau. Also man muss dazu sagen, weil du schon gerade Restaurierung angesprochen hast,
ja.
Der Film war mal länger, es sind aber Teile davon verloren gegangen. Und zwar so, dass keiner einfach mehr wusste, was da passiert ist. Und deshalb gibt es auch verschiedene Fassungen, weil zum Beispiel auch, ich glaube in Argentinien oder so, genau, ist dann noch eine Version aufgetaucht, wo dann Teile drin waren, die bisher nur verloren waren.
Die komplette
waren.
Version ist aufgetaucht, aber die konnte,
komplett wirklich.
Die ist leider so verwittert gewesen, dass nicht alles davon gerettet werden konnte. Ja.
Ja, also falls Opa irgendwo im Keller noch die komplette Version Metropolis liegen hat,
her damit,
meldet
ruft
euch.
Ich gebe einen Fuffi. Ich gebe euch einen Fuffi. Kein Problem.
Ja, aber deshalb gibt es ein paar Lücken immer noch. Ja. Also der Film war eigentlich länger. Aber man muss auch sagen, das ist der erste Film, der ins Weltdokumentenerbe der UNESCO aufgenommen wurde.
Boah, Alter, okay, das wusste ich nicht. Ja, es ist absurd. Also, ihr müsst euch auch gleichermaßen im Hinterkopf behalten, wir sprechen hier von einem deutschen Film. Ja? Ein deutscher Film, der die Welt verändert hat, der die Filmwelt verändert hat. Wenn ihr diesen Film guckt, dann seht ihr so viele Parallelen zu aktuellen Blockbustern, die wahrscheinlich niemals, vielleicht hat jemand anders das dann so gedreht, ne? Hätte Fahrradkette. Aber dank Fritz Lang haben wir diese großen Monumentalfilme, die Blockbuster, die Art und Weise, wie Filme erzählt werden, das wurde revolutioniert mit Metropolis.
Ja. Ja. Ich muss auch sagen, was mir, also ich war echt ein bisschen skeptisch am Anfang, weil ich dachte, boah, das wird bestimmt richtig dröge. Aber der Film hat mich richtig abgeholt. Zum einen, weil die Thematik immer noch richtig aktuell ist. Also da war ich auch so ein bisschen schockiert, dass das immer noch so viel Tragweite hat. Klar war das jetzt damals so zu Zeiten der industriellen Revolution, so die Arbeiter hängen nur noch vor den Maschinen und oben sind die reichen Säcke, die dadurch noch reicher werden und du hast selber gar nichts mehr von deinem Leben.
Ja.
Aber irgendwie ist es ja immer noch so, wenn man immer wieder liest, die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer und die Leute kloppen Überstunden und haben das Gefühl, sie können sich nichts mehr leisten und so, sind nur noch gefangen in ihrem Job. Und eine kleine Klasse von Leuten wird einfach immer, immer reicher. Dann passt das immer noch.
Ja, leider.
Und also die Thematik hat immer noch gepasst und auch wie der Film gestaltet ist, also die Sets, die Aufmachung, dieser ganze Look dieser futuristischen Stadt, ich glaube, das spielt gar nicht so weit weg von unserer Zeit. Also
offiziell gibt es keine Zeitangabe, so wie, wie Star Wars, so in einem weit entfernten Universum, weit weg. Also da wurde nie, der Film wurde ja von der damaligen Frau von Fritz Lang quasi geschrieben als Roman und er hat es dann verfilmt, also es war so ein Gemeinschaftsprojekt am Ende und da habe ich mich nämlich auch nochmal informiert. Es gibt ein paar Sachen, die versuchen einzuschätzen, wann das spielt, aber es ist eine völlig fiktive Welt, die einfach mit dieser Gesellschaftskritik im Prinzip spielt, ja.
Aber diese ganzen Sets, diese Maschinen, diese riesigen Maschinen, die da inszeniert werden, diese riesige Stadt, die da gezeigt wird und wie winzig die Menschen dazwischen sind, die Lichter, da wird auch mit so vielen Statisten gearbeitet, die durch diese Sets dann laufen.
Ja.
Also das war für die damalige Zeit so beeindruckend, mit was für einem Aufwand das und mit was für einem Detailgrad und was für einem Auge für Ästhetik das auch gemacht wurde, weil das ja auch, also es gab ja keine Vorlage, das muss man sich ja immer klar machen, so bei Dune hast du Vorlagen, bei Star Wars hast du Vorlagen, aber da gab es halt nichts, wo du sagen konntest, ja, das gucke ich mir mal von da und da ab. So.
Richtig, also das ist sowas zu erschaffen, das könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich habe, alles, was ich tue, hat ja eine gewisse Inspiration, die sich da damit einhergeht. Und so ist es ja bei jedem Film, den wir heute auch gucken. Jeder Film wurde irgendwie inspiriert von irgendwas anderes, ne? Ob es jetzt eine aktive Sache ist, wo es zitiert wird im Film, oder ob man einfach sagt, okay, ich habe den Film gesehen, aus dem Grund will ich jetzt auch Filme machen oder sowas. Und da war es ja noch so sehr an den Anfängen, dass er einfach gesagt hat, ich hau jetzt mal richtig auf die Kacke. Und wir hatten ja schon M, ja, die eine Stadt sucht einen Mörder hier auf unserer Liste, der später dann noch kam. Aber Fritz Lang hat einfach das Kino revolutioniert, den Film revolutioniert. Ja.
Muss man sagen. Und ich bin auch, ich fand es auch interessant, was für ein Menschenbild da irgendwie gezeigt wurde. Wir haben ein paar Jahre später ja Modern Times von Charlie Chaplin. Das kam 9 Jahre später. Und das ist ja eine sehr, sehr nette Darstellung. Ne? Aber hier hast du ja wirklich Sets und es wird so kritisch darauf geguckt. Und dieses ganze Zusammenspiel zwischen diesen beiden Klassen funktioniert auch so gut. Also ich hatte, obwohl es ein Stummfilm ist, fand ich die Handlung richtig spannend und mitreißend. Und es war auch so also es hat mich sowohl emotional bekommen, als auch vom Pacing her, dass ich mir nicht dachte so, oh, warum ist das denn jetzt so und so, das fühlt sich jetzt so altbacken an. Klar fühlt es sich so an, weil der Film halt in Schwarz-Weiß gedreht ist und sich teilweise die Looks, es sieht sehr alt aus und natürlich bewegen sich die Menschen auch ein bisschen anders auf diesen alten restaurierten Filmrollen, aber so vom Pacing her hätte das auch modern sein können.
Absolut. Also das ist auch der Grund, warum so viel verloren ist von diesem Film. Der Film war für die damalige Zeit, für die ganzen Kinos und auch der wurde ja auch weltweit irgendwann vermarktet, der war zu lang. Der wurde sehr, sehr, sehr krass eingekürzt und deswegen wurde nur diese eingekürzte Version irgendwie weltweit verschickt. Sogar Amerika hat sogar eine ganz eigene Version geschnitten, die überhaupt komplett aus dem Zusammenhang gerissen wurde. Die haben einfach die Texttafeln geändert und dann waren am Ende die Arbeiterklasse waren die Bösen und so eine Geschichten.
Oh, okay.
Das auch nochmal dazu. Und deswegen, gerade weil der Film in seiner kompletten Länge niemals irgendwo, also jetzt in Argentinien offensichtlich ist er mal gelaufen, in Deutschland ja auch, gab es diese Filmrollen einfach nirgendwo mehr. Und deswegen war das jetzt so eine Herausforderung. Jetzt 2010, das war vor 14 Jahren, wurde endlich eine fast finale Fassung restauriert. Also der war über 80 Jahre lang nur bröckchenweise irgendwo zu finden, dieser Film, was schon eine Absurdität an sich ist. Und wenn wir den Film jetzt, und deswegen erzähle ich das, wie du gerade sagtest, in der Gänze sehen, da ist kein Moment, den man eigentlich wegschneiden müsste. Das ist ein super spannender Film auf verschiedener Hinsicht. Natürlich muss man sich darauf einlassen, dass es ein Stummfilm ist. Ja, also ein Stummfilm ist, da muss man schon wissen, was man da guckt. Ne? Die Mimik und Gestiken sind halt
aber,
völlig
aber trotzdem
anders.
Kriegen die das ja hin, dich zu erreichen.
Ja, also, ja, genau.
Obwohl die einzigen Infos entweder durch Gestik, Mimik oder durch Texttafeln kommen, fand ich spannend.
Auf jeden Fall. Nee, aber worauf ich hinaus will, ist, wenn du jetzt den Film mit Ton anguckst und dann einen Stummfilm, dann fühlt sich ein Stummfilm immer super weird an im ersten Moment.
Ja, ja.
Weil halt Mimik und Gestik halt so völlig übertrieben sind. Aber gerade das hilft ja dann am Ende zu verstehen, was passiert, ohne die Worte zu hören, die da gesagt werden. Und deswegen, wenn ihr diesen Film guckt, und da mache ich jetzt mal eine kleine Brücke zu einer kleinen Geschichte, weil ich habe den Film viel zu früh gesehen. Damals in der Schule
wurde mir. Das meintest du ja letzte Folge, ja.
Genau, der wurde mir in der Schule aufgedrückt. Ich habe ein Fachabitur in Medienproduktion gehabt und es war gut gemeint. Ja, es war gut gemeint. Ich glaube, das müsste auch kurz nach dem gewesen sein, nachdem der Film in dieser Fassung, den wir jetzt gesehen haben, dann rauskam in dieser 2010er Restauration. Und ich glaube, mein Lehrer war einfach hyped. Der wollte einfach seinen Schülern zeigen, was da abgeht. Aber come on, versetzt euch mal zurück in die Zeit, wo ihr in der Schule saßt, auf diesen beschissen, unbequemen Stühlen am Tisch. Du hast eh keinen Bock, gerade da zu sein. Du machst nur Scheiß mit deinen Leuten und dann läuft da ein Stummfilm. Ich habe diesen Film weder verstanden noch richtig aufgepasst und deswegen war der die ganze Zeit sehr langweilig in meinem Kopf. Mhm. Jetzt habe ich ihn noch mal gesehen und der hat straight up eine 10 von mir gekriegt. Das ist der absolute Wahnsinn, wenn man sich im Klaren ist, zu welcher Zeit der Film lief, mit welchen Mitteln da gearbeitet wurde, also was für Möglichkeiten die hatten. Mhm. Und also das ist einfach jeder Frame, der hat mich in seinen Bann gezogen. Auch diese ganzen, du siehst ja jetzt in der restaurierten Fassung, die nicht mehr so gut aussehenden Teile des Films sind die verloren gegangen sind, was die ganze Sache noch spannender macht. Du denkst so, das hat komplett gefehlt. So. Und dann ist es einfach nur ein Monument der Filmgeschichte. Und ich verstehe nicht, warum wir so spät erst über diesen Film reden auf der Liste.
Das habe ich mir auch gedacht. Also der, oder beziehungsweise die Liste ist ja auch so, dass sie ganz oft dann Filme, die irgendwie historische Bedeutung haben, weiter oben platzieren.
Ja, genau.
Aber das Ding nachstirbt langsam oder also,
Casablanca.
Ja, oben war auch ein guter Film, aber nach oben oder also das Ding muss mindestens in die Top 20, hätte ich gesagt.
Ja, schon.
Ja, also ich fand auch vor allen Dingen schön die, also es ist ja eine Frage, was ist die Geschichte und was ist das Motiv? Und dieses hintere Motiv mit Hände gegen Kopf, ne? Also die Arbeiter symbolisieren die Hände und die oberen Reichen, das sind so der Kopf. Und dazwischen ist dann vielleicht auch irgendwie das Herz, was so vermittelt. Und diese ganze Metaphorik, beiden Hoffnung zu geben und zu zeigen, okay, wir müssen vielleicht nicht irgendwie alles zerstören, sondern wir können auch miteinander, oder wir können nur leben, indem wir miteinander existieren.
Ja.
Und nicht, wenn eine Gruppe die andere versklavt. Und es gibt auch noch mehr im Leben als nur dieses Arbeiten. Und das gehört auch so zum Menschsein dazu. Das ist ja auch mit diesem Motiv des Roboters, der ja sehr ikonisch auch ist. Also was es irgendwie so ein bisschen bedeutet, Mensch zu sein.
Maschinenmensch, kein Roboter. War ein Maschinenmensch noch.
Ja, genau. Wahrscheinlich, ja, der Begriff Roboter wurde erst 1932 erfunden oder irgendwie sowas. Also ja, ich habe auch geschwankt die ganze Zeit, was ich ihm gehe. Aber ich bin dann auch auf einer 10 gelandet. Also wie das Ding da so weit unten versauern kann, das verstehe ich halt nicht. Muss aber auch dazu sagen, das ist wirklich ein Film für Liebhaber, die sagen, ich möchte mich mit der Filmgeschichte beschäftigen und nicht jetzt irgendwie, ja, jetzt machen wir hier den Blockbuster an. Also, ihr müsst in dem richtigen Mindset für diesen Film sein. Mich würde mal interessieren, kannst du ja gleich mal gucken, wo der auf der Parallelliste ist, auf der Metaliste.
Ja.
Man muss aber auch dazu sagen, zu Metropolis, so geil der jetzt abgefeiert wird und so gut wir den finden, damals hat er halt überhaupt nicht funktioniert. Und war finanztechnisch so ein Flop. Also hier steht, geschätzt hat er 6 Millionen Mark gekostet. Das wären wahrscheinlich jetzt,
Reichsmark,
weiß nicht, 18 Trilliarden Euro oder so, keine Ahnung, inflationsbereinigt. und der hat weltweit 1,3 Millionen Dollar eingespielt. Also das war schon ziemlicher Scheiß.
Das war auch damals der teuerste Film aller Zeiten. Also,
ja, weil es nur 8 gab.
Ja, es gab nur 8 Filme, okay. Ja, also es ist, was dieser Film bewegt hat, was der auch für Menschen motiviert hat, Filme zu machen. Das ist krass.
Ja, also wie viele Elemente aus diesem Film in anderen Sachen vorkommen. Also allein diese ganzen Labormaschine, ich erwecke etwas zum Leben, das hat zum Beispiel an Poor Things erinnert. Dieser Roboter-Maschinenmensch sieht aus wie C3PO.
Ja.
Diese Häuserschluchten, wo Autos langfliegen, sieht aus wie bei Das fünfte Element. Also du hast so viele Querverweise zu anderen Filmen, die da irgendwie vorkommen, weil der irgendwie den Grundstein dafür gelegt hat.
Und was man halt auch, das ist halt auch immer so eine Sache, die habe ich mir beim Gucken des Films immer so vorgestellt. So Sachen wie eine Kamerafahrt oder mehrere Kameraperspektiven bei einem Dialog oder sowas. Das für uns heute gang und gäbe. Das ist halt ein Standardding. Das muss jeder Film mitbringen irgendwo. Damals war es aber so, vielleicht jetzt nicht unbedingt 1927, aber kurz vorher, solche Dinge haben sich ja erst entwickelt, ne? Dass man, wenn man einen Film über ein brennendes Haus dreht, dass man sowohl die Perspektive des Feuerwehrmanns als auch die Perspektive einer Person, die im Haus ist, zeigen kann. Das ist schon eine Sache gewesen, die revolutionär war damals. Und wenn du dir dann das jetzt anguckst, ein Film, der so ein krasses Pacing hat, der Kulissen hat, bis diese leuchtende Stadt, die dann da gezeigt wird, ne? Oder,
ja, oder wenn auch Sachen überflutet werden oder so und dann Häuser zusammenbrechen und sowas.
Oder auch diese Verwandlung von dem Roboter oder von dem Maschinenmensch, ne? Mit diesen Ringen drumrum, das ja heute.
Ja, und
das
Blitze, ist so ein, die da irgendwie durchaus Maschinen kommen und sowas.
Was das für ein Aufwand gewesen sein muss, diesen Film zu produzieren. Also der hat über ein Jahr Produktionszeit gehabt. Alleine die Szene, wo die nachher die ganze Stadt unter Wasser setzen, waren 20 Tage, wo die in eiskaltem Wasser gedreht haben. Also das kann man sich heute, kann ich mir nicht mehr vorstellen. Wir rennen mit unserer Kamera irgendwo hin, drehen YouTube-Video, zack, zack. Das muss ja damals, das ist ja damals schon ein halbes Jahr Arbeit gewesen wahrscheinlich dann.
Ja, allein die Sets erstmal zu bauen. Und ich habe das Gefühl, es geht natürlich ein bisschen verloren durch die Qualität der Version, die man guckt. Aber wenn es irgendwann mal so eine komplett restaurierte, keine Ahnung, KI-generierte, hochauflösende 4K-Superversion gibt, dann sieht das wahrscheinlich ein bisschen aus so wie 2001 Odyssey im Weltall, dass du sagst, das war seinerzeit so voraus, was so Bildkomposition und Optik einfach betrifft und die Hochwertigkeit der Sets, der Bilder und so. Das geht leider dadurch ein bisschen verloren. Aber ich find's geil, dass wir sagen, der war ein krasser Vorreiter, der hat unfassbar viel geprägt, aber der ist halt selber auch immer noch ein guter Film. Also der Standalone-mäßig funktioniert und nicht so, der war der Vorreiter und deshalb ist er hier in der Liste, sondern nee, das war einfach selber ein guter Film.
Richtig, das muss man halt fühlen, ne? Deswegen ist eine kleine Warnung von unserer Seite, guckt den Film nicht zu früh. Ja. Weil das kann es euch versauen. Mir hat es das versaut. Ich habe jetzt ja wirklich fast 14 Jahre später den Film dann nochmal gesehen und komplett anders wahrgenommen als damals. Und ich weiß es jetzt viel mehr zu schätzen, was da passiert ist. Und das ist auch ein Film, wo wir als Deutsche auch sehr stolz drauf sein können, dass vor Hitler unsere Filmkunst die Welt revolutioniert hat.
Ja, kann man ja nochmal sagen, dass das ja auch das Thema ist, was du vorhin schon angesprochen hast, dass das halt ein deutscher Film ist und wie krass die einfach ihrer Zeit voraussah waren. Also wir haben ja M damals schon sehr gelobt, als er hier auf der Liste war.
Ja.
Und jetzt Metropolis auch, der noch jünger war. Und es ist so sad zu sehen, wo Deutschland mal stand als Filmproduktionsland und was für einen Vorreiterstatus man hatte und wo wir jetzt angekommen sind.
Ich hoffe, dass wir auch wieder in die Richtung kommen. Also ne, man merkt halt, dass wir immer mehr auch bessere Filme produzieren. Ich möchte lobend erwähnen, noch von letztem Jahr das Lehrerzimmer, was bei den Oscars nominiert war.
Das sind dann ist, halt glaube so, ich, auch bei Prime im Abo, falls ihr den noch gucken
genau,
wollt.
Genau, also der war bei den Oscars nominiert. Und das hat mir auch mal wieder so, wow, wir können auch gute deutsche Filme, wenn man das immer auch nochmal richtig angeht. Ne? Also klar, das ist jetzt nicht das einzige Beispiel, aber das ist mir direkt eingefallen jetzt. Sandra Hüller rockt jetzt Hollywood als Schauspielerin. Das geht auch, ne, aus der
Perspektive. Ja, für mich war auch im Westen nichts Neues nochmal so eine gute Bestätigung, dass wir das auch hinbekommen. Also wir erzählen ja oft so kleine Geschichten. Ne? Also so Lehrerzimmer ist ein kleiner Film oder Systemsprenger hatten wir, war ein kleiner Film oder so. Und im Westen nichts Neues, war zumindest auch mal wieder bildgewaltig, dass man sagt, da kann man auch ein Zeichen irgendwie setzen, dass es auch richtig was hermacht, dass man mal einen großen Film hinbekommt. Also ja, vielleicht kriegen wir es langsam irgendwie mal ein bisschen hin.
Was ich allerdings noch einen interessanten Aspekt finde, und ich hoffe, wir werden da jetzt nicht zu politisch, aber ich würde da gerne einmal kurz drüber sprechen, und zwar die Frau von Fritz Lang oder die Ex-Frau von Fritz Lang hat ja damals Metropolis geschrieben. Und ich finde, der Film, der hat ja schon sehr viele gesellschaftskritische Elemente, die ja eigentlich überhaupt nicht auf den Nationalsozialismus passen. Sowohl Goebbels als auch Hitler fanden den Film super, wurde gesagt, aber auch, weil die den komplett falsch interpretiert haben, weil die haben halt sich selber als die Arbeiterklasse gesehen, die jetzt, wir sind jetzt die, die alles erobern, ne? Wir machen die oben kaputt, was der überhaupt, ne? Also oben stehen dann, weiß ich, die Juden oder irgendwas, keine Ahnung, wie die Scheiße wieder interpretiert haben. Fritz Lang ist auch halb jüdisch übrigens, also auch da diese ganze Geschichte um Goebbels und Fritz Lang, da kann man eine ganze eigene Podcast-Folge zu machen. Mein Punkt ist jetzt aber der, die Frau von Fritz Lang hat das geschrieben, ist aber selber dem Nationalsozialismus beigetreten, kurz bevor die sich geschrieben haben. Wie kommt es dazu, dass du einerseits gute Werte vermittelst in so einem Buch oder in einem Film, weil ich hab da jetzt extra drauf geachtet, da ist eigentlich nichts gewesen, was irgendeinem nationalsozialistischen Gedankengut entspricht.
Also ich hätte gesagt, wenn, dann ist es eher kommunistisch, oder? Dass man sagt, dass die Arbeiterklasse sich über die herrschende Klasse erhebt und für ihre Rechte irgendwie eintritt oder sowas.
Ja, und dann eigentlich kommt die dann mit solchen Werten, ist mit einem halbjüdischen Mann verheiratet. Und dann joint die einfach da den Nazis und sagt so, yo, ich bin dabei, Alter, ab geht's.
Ja, ich glaube, das Problem ist aber auch, dass sich einfach damals sehr viele in der Zeit haben blenden lassen und irgendwie dachten so, das ist es jetzt. Also da können wir jetzt die Welt wirklich zu einem besseren Ort machen.
Ach Gott, ey.
Keine Ahnung, ob es wirklich hundertprozentig die Ideologie des Judenhasses war oder ob man wirklich dachte, man kämpft gerade für die richtige Sache.
Ja.
Aber ja, schade.
Das ist wirklich, wirklich schade. Ich würde gerne so, manchmal wünsche ich mir so wie bei Futurama so ein Was-wäre-wenn-Maschine, wo du sagst, was wäre, wenn jetzt zum Beispiel Hitler nicht an die Macht gekommen wäre, wie würde dann die Filmwelt heute aussehen? Würde Deutschland dann aufblühen und wäre dann Vorreiter in Filmkunst und Kreativität?
Wahrscheinlich wirklich, ja. Ich denke schon. Also, weil Fritz Lang ist ja dann auch, glaube ich, nach Amerika gegangen. Ne? Ja, hier steht zumindest, er ist in L.A. gestorben, in Hollywood.
33 ist er amerikanischer Staatsbürger geworden.
Ja, also klar, hast du dann keine Filmkultur, wenn alle guten Filmemacher dann einfach sich verpissen. Also Billy Wilder war ja, glaube ich, auch einer, der eigentlich aus Deutschland kam und dann nach Amerika gegangen ist.
Ist wirklich abgefahren, gerade diese Filme, die in der Zeit da erschienen sind. Halt auch der den Professor jetzt hier gespielt hat in Metropolis, der dann auch der Dr. Mabuse war in anderen Fritz-Lang-Filmen. Auch der ist dem Nationalsozialismus beigetreten, dass du das so dass das, wenn man sich das mal vor Augen führt, diese historische Komponente mit diesem kreativen filmischen Komponenten irgendwie, dass sich das so vermischt hat irgendwann und so komplett übernommen wurde, das ist so absurd und schade und das, ja.
Ja.
Wir hätten, glaube ich, viel, viel geilen Scheiß noch haben können aus Deutschland.
Ja, das stimmt. Ich habe gerade geguckt, wie heißt der? Der Chef da der Stadt. Johann Fredersen.
Ja, ja, ja.
Der ist 1879 geboren. Also, das war, krass. Da war das Kaiserreich 8 Jahre alt. Das deutsche Kaiserreich.
Der wurde geboren, da gab es noch nicht mal Film.
Ja.
Das ist ja.
Da gab es einfach noch. Wenn man ihm gesagt hätte zur Geburt, du wirst mal Filmschauspieler, ja. Hätte man ihm. Was ist Film?
Oh Gott, ist das. Wir leben in einer Simulation, Tion. Was ist das alles, ey?
Aber kannst du mal nachgucken auf der Metaliste, wo Metropolis da liegt?
Platz 38.
Ja, guck mal. Also da ist er.
Da passt auf jeden Fall deutlich besser hin bei Ikiru, Taxi Driver, Once Upon a Time in the West und so weiter. Also die andere Liste ist wirklich deutlich besser von der Aufleitung her, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, aber ja. Auf Platz 119, lass mich kurz gucken, wo sind wir da? La Dolce Vita von Federico Fellini von 1960. Ja. Fellini habe ich noch nicht einen Film von gesehen und da ist es auch extrem schwer, an Sachen ranzukommen. Ich habe ewig jetzt nach 8,5 gesucht, weil der auch sehr, sehr hoch angesehen ist, aber ich finde keine Fellini-Filme. Ich muss mir die, glaube ich, dann alle auf Blu-ray kaufen, weil die Streaming-Anbieter alle sagen, fuck you, gib mir Geld, aber ja, ich zeig dir nicht alles.
Schwierig. Das ist das Problem, wenn alles noch digital ist und dann irgendwann die digitalen Sachen nicht mehr verfügbar sind.
Ja, ja, ja. Deswegen
kriegt man irgendwie nichts mehr.
Aber das ist ja auch Teil des Hobbys, ne? Diese Suche und das zeigt ja auch Metropolis, niemals aufgeben zu suchen. Das ist 80 Jahre, nachdem der Film rauskam, finden die irgendwo in Buenos Aires in Argentinien diese Rollen.
Oh, wobei, also das ist jetzt ganz, ganz viel Theorie, aber es ist ein deutscher Film und es sind viele Deutsche in einer gewissen Zeit nach Argentinien gegangen.
Willst du jetzt sagen, die Toten Hosen haben die Rollen gefunden?
Warum denn die Toten Hosen?
Okay, du bist nicht in der Story der Toten Hosen drin. Okay, ich dachte darauf nicht hinaus.
Nee, überhaupt nicht. Nee, aber es sind ja viele Nazis einfach dann nach Argentinien geflüchtet, die keinen Bock hatten, verfolgt zu werden.
Ja, ach so, okay.
Und vielleicht hat Opa da irgendwie eine Filmrolle noch eingepackt auf dem Weg nach Argentinien und so ist sie dann da gelandet.
Ja, das weiß ich nicht. Könnte auch sein, dass der Film in der Gänze in Argentinien ausgestrahlt wurde. Dass er einfach kommt, weil der wurde ja nicht gekürzt, weil habe ich jetzt auch immer lange gedacht, dass das so dem Schnitt von Propagandaminister Goebbels da irgendwie das schuld war. Aber es war ja eigentlich.
Den gab es da noch gar nicht.
Genau, den gab es da noch nicht und ist einfach nur, weil der Film zu lang war. Und wenn die in Argentinien haben, ja, gib mal die komplette Geschichte hier rüber und irgendeiner hat das neu im Keller rumliegen. Es ist absurd, die Geschichte ist wirklich fertig, aber das macht den Film irgendwie nur noch besser irgendwie, dass man da ein zeithistorisches Dokument sich anguckt, das ist der Wahnsinn.
Und ich finde auch geil, dass wir jetzt endlich mal den Film gesehen haben, nachdem das Kino benannt ist, in dem wir letztens das eine Film-Event hatten.
Tatsächlich war ja auch eine Zeit lang das so getimt, und das ist echt schade, dass bei unserer 100. Folge Metropolis gekommen wäre.
Und dass wir die Folge im Metropolis gemacht hätten.
Genau, aber das hat sich jetzt wieder alles so verschoben, das konnten wir nicht mit unserem Gewissen vereinbaren, dass wir hier nicht nach Liste arbeiten. Ne? Da sind wir zu deutsch für tatsächlich dann.
Ja, leider ja. Aber ich bin sehr froh, dass wir dieses Stück Filmgeschichte jetzt endlich gesehen haben.
Yes, Metropolis. Wir können noch, glaube ich, 2 Stunden über diesen Film erzählen, über die Hintergründe, über die Geschichten. Vielleicht mache ich da mal irgendwann ein Video drüber. Ich find das so spannend, was das alles so mit sich bringt an geschichtlichen Sachen und was danach kam und was davor war. Und ach, das ist wirklich, wirklich großartig. Aber da kommt er nicht dran vorbei, wenn er Filme liebt.
Nee, das stimmt. Ich bin mal gespannt, wann der nächste Film kommt, der noch älter ist, weil ich glaube, so viel ist da gar nicht mehr, was da irgendwie noch kommen könnte. Oder ist
Denk
das
an unser Buch. Denk an unser Buch. Ich guck mal. Ich glaube, bevor Metropolis kam.
Hier ist noch einer, der ist noch älter. Aber das ist zum Beispiel, kleiner Spoiler, Chaplin. Also Chaplin hat ja einiges gemacht, was auch danach kam. Aber auch ein paar Filme, die so ein bisschen noch davor lagen.
Ja, ja, ja.
Und da kommt noch einer auf der Liste.
Ich habe zum Beispiel, ich bin ja hier auch aktuell ein bisschen im Buch mich am Verlieren und hier sind so viele Filme auch, die Also Buster Keaton, ne? Hatten wir, ich weiß gar nicht, kommt Buster Keaton überhaupt auf unsere Liste?
Ich gucke gerade nämlich, ob wir überhaupt irgendwas haben, was noch älter ist. Oder ob wir quasi den
habe ich hier
den,
noch.
Ja, ja.
Dann hast du hier.
Aber auch, aus welchem Jahr ist Nosferatu? Das ist auch
ein deutscher Film. 22.
22. Ja, ja, hier haben wir noch was. 25 ist wieder Chaplin.
Dann hier Fritz Lang mit Dr. Mabuse, der Spieler. Das ist auch ein einer der wichtigsten Stummfilme überhaupt. Den hat er vor Metropolis gemacht.
Mein Gott. Also ein paar, ja, hier ist noch, genau, Sherlock Jr. haben wir.
Caligari, Kabinett des Dr. Caligari. Kommt vielleicht auch noch, weiß ich nicht.
Hier ist nochmal Buster Keaton. Ich bin gerade dabei zu gucken. Aber viel ist er nicht. Also,
nee, also das ist auch in unserem Buch sind nicht viele Seiten vor Metropolis. Es fängt an mit Die Reise zum Mond. Dann kommt der große Eisenbahnraub, die Geburt einer Nation und so weiter. Und dann kommt schon fast Metropolis, ne?
Kommt das denn jetzt hier in meiner Liste? Weil das ist offiziell mein bestbewertetes Filmjahr.
Ja, das warte mal, dann müsste ja bei mir dann auch eigentlich auftauchen. Nee,
bei mir nicht. Aber bisher habe ich aus 1927 nur Banger gesehen.
Ja, krasses Jahr gewesen auf jeden Fall.
Warum hat der keine Oscars gewonnen? Ach so, da gab es noch keine. Ach, naja. Nee,
gab noch keine Oscars.
29 gab es sie das erste Mal. Ah, ärgerlich.
Jahre, bevor die Oscars kamen. Holy shit, ist das absurd, ey.
Junge. Wahrscheinlich haben die den gesehen und sich gedacht, komm, jetzt müssen wir vielleicht mal was erfinden.
Ja, das hat die Oscars initiiert. Das wäre es doch noch, ey. Das ist eigentlich kein, das ist eigentlich von Metropolis die Menschmaschine, der Oscar. Die nur Mensch. Sehr vereinfacht.
Einfach, der Film ist älter als die Oscars. Oh, was ein Scheiß. Ja, schön, haben wir das auch abgehakt. Dafür machen wir doch diesen Podcast. Das sind solche Filme, die wahrscheinlich hätte ich den in 10 Jahren nicht geguckt.
Nee, aber wir hoffen, und das ist ja am Ende auch der Sinn dieses Podcasts, dass ihr jetzt sagt, boah, Metropolis muss ich mir mal angucken. Und ihr geht mit genug Informationen in den Film rein, dass ihr ihn genießen könnt. Weil das ist, wenn ihr, ich hoffe, das reicht jetzt an Infos, weil du brauchst Infos, um diesen Film zu sehen, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch. Ja. Nächste Woche, kleiner Spoiler, haben wir einen Film, der ist 80 Jahre älter als Metropolis. jünger, Entschuldigung. Also der ist 80 Jahre nach Metropolis rausgekommen. Einfach nur, um die Zeitspanne nochmal aufzuzeigen.
Absurd. Ja, dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder, meine Damen und Herren. Bleibt stabil, guckt viele Filme und ciao, Kakao.
Macht's gut, Leute. Tschüssi.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.